Wird mein Hund abgeholt. Es könnte sein, dass das noch während der Aufnahme ist. Dann müsste ich mal eben für 90 Sekunden aus dem Raum springen, eine Tür öffnen, den Hund rausscheuchen und dann bin ich wieder da. Aber ich versuche das hier on the fly auf dem Handy mitzubekommen und dann
kriegen wir hin.
Alles klar. So. Herzlich willkommen, Kerngeschäft. Episode Nummer 95, Lin?
Ja, genau.
Und wir machen das in gewohnter Kerngeschäft-Art und Weise. Wir schmeißen einfach mal alle Pläne wieder auf links und über Bord und so kreuz und quer durch den Raum. Letzte Woche haben wir ja versprochen, dass wir gerne über das Thema nicht deutschsprachige Musik reden wollten. Und dann hat sich in der Zwischenzeit ergeben, dass wir einen Gast heute kriegen könnten, der primär für deutschsprachige Musik steht. Und der Kontrast könnte eigentlich nicht größer sein. Aber ich dachte, hey, es ist irgendwie eine Thematik, ein Gast, den ich tatsächlich schon sehr lange dabei haben wollte. Und habe dann jetzt vor kurzem angefragt. Das hat geklappt. Und deswegen haben wir gesagt, komm, scheißegal, holen wir ihn dazu. Herzlich willkommen, lieber Sebastian Matzen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Freut mich auch.
Hi. Ja, wir haben gerade kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Wir beide sind etwas wetterfühlig. Es hat hier in den letzten Tagen etwas geschneit, was mich durchaus kalt erwischt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Lin ist ein bisschen am Kränkeln.
Ja, mich hat es auch kalt erwischt. Mich hat es sehr kalt erwischt.
Sehr kalt erwischt.
Ja, ja.
Ich glaube, wir kriegen das trotzdem ganz gut hin heute.
Denke ich auch.
Ja, genau. Also ich bin in Berlin hier und jetzt dann gestern kurz mal so romantisch geschneit und ich dachte, oh, jetzt hier Weihnachtsstimmung, jetzt geht's los. Aber es ist halt Berlin, ne? Also das lag keine 5 Sekunden. Dann kam ja auch schon der erste Hund, hat da erstmal drauf gekackt und kam auch schon der Nieselregen und da war gar nichts weiß oder so, ne? Einfach nur eine eklige Plörre, alles grau. Wir müssen uns jetzt mit warmen Gedanken aufheizen.
Ja. Oh ja. Oh ja. Ich habe mir dazu ein kaltes Bier aufgemacht. Finde ich relativ passend. Ja, Hannover ist dasselbe. Also hier ist auch nichts mehr. Es ist nur noch grau und aber lass uns nicht so negativ einsteigen. Ich habe interessanterweise ist das ja auch so ein Ding in diesem Podcast, dass ich zu den allermeisten unserer Gäste irgendwie eine persönliche Geschichte habe. Und Sebastian, bei dir oder beziehungsweise bei euch ist das tatsächlich auch der Fall, auch wenn du da gar nicht so viel direkt zugetan hast. Ich bin aufgewachsen am Niederrhein und ich bin irgendwann mal mit meiner Schulklasse, ich weiß gerade, ich glaube, das war Abi oder so oder Realschule, sind wir in Münster in so einem Kloster für 3 Tage gewesen. Mhm. Und das war irgendwie so ein, das nannte sich Tage religiöse Orientierung. Letztendlich war das Klassenfahrt, wenn man so will. Und der Mönch, glaube ich, nannte man ihn, der war auf jeden Fall sehr cool, denn er sagte, wir haben jetzt hier auf diesen 3 Tagen, wo wir zusammen sind, haben wir ein gewisses Motto. Und das heißt Geschichte schreiben.
Ach, wow.
Und naja, Fans von Matzen werden jetzt natürlich sofort wissen, worauf es hinausgelaufen ist. Wir haben, glaube ich, bis zum Erbrechen, muss ich gestehen, den Song Du schreibst Geschichte von euch gehört. Rauf und runter, jeden Tag 10, 15 Mal, um dazu auch irgendwelche Performances und so weiter zu machen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber ich weiß, dass ich diesen Song sehr, sehr oft in dieser Zeit gehört habe. Und das war tatsächlich auch schon die Geschichte dazu, aber es ist eine Geschichte.
Aber war das denn, kam der Song dann auch vom Mönch als Input?
Ja, ja, er hat den mitgebracht. Wirklich? Also das war wirklich so, hey, es gibt da gerade diesen Song, der läuft im Radio und den finde ich irgendwie ganz passend. Der heißt, du schreibst Geschichte vom Matzen und alle so, okay, das ist cool, das kennen wir. Das ist irgendwie kein christlicher, was weiß ich, kein Kirchensong oder so, ne?
Nee, wobei der ja auf sehr verschiedene Arten zu deuten ist, was wir irgendwann sehr deutlich gespürt zu spüren bekommen haben, weil zum Beispiel auch die rechtsextreme NPD sich da bedient hatte. Wow. Und das war mir auch nicht so richtig klar. Also die haben das dann auf irgendeiner Versammlung gehört und das lief dann in der NDR-Doku. Also da wurde uns dieser Link zur Doku ständig geschickt und dann diese Arschlöcher hören das da gerade und so. Haben wir natürlich sofort auch angezeigt und Da gab es dann sofort auch ein Verbot. Hm. Aber da ist mir so klar geworden, dass es vielleicht auch gut ist, manchmal noch deutlicher zu werden. Denn du schreibst Geschichte mit jedem Schritt, mit jedem Wort, setzt du sie fort. Ja, das ist, da kann schon auch eine andere Geschichte mit gemeint sein. Ne? Das ist ja, deswegen machen wir uns da, also spätestens seitdem politisch da immer sehr, sehr transparent und deutlich und machen da sehr klar, was wir von solchen rechten Idioten halten.
Ja, gut so.
Ja.
Oh ja.
Sebastian, wir werden eine ganze Menge über dich und über euch sprechen. Ihr habt ja jetzt 20-jähriges Bandjubiläum dieses Jahr. Ihr habt euer Debütalbum passend dazu auch jetzt nochmal aufgelegt, nochmal rausgebracht. Über all das werden wir quatschen. Wir machen aber natürlich, wie gewohnt, sprechen wir über das, was in der Musikwelt gerade auch so passiert und rausgekommen ist. Und ich muss gestehen, ich habe ja das Skript, was ich dir zur Verfügung gestellt habe, vor, glaube ich, 2 Tagen geschickt. Nicht im Wissen, dass in der Zwischenzeit nochmal ganz viele andere Sachen passiert sind. Aber nur für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wir können heute nicht über alles Mögliche sprechen. Wir können nicht darüber sprechen, was bei Attila und Oceano los ist und übers Hurricane Festival und so, vielleicht auch nur kurz. Seht es uns nach. Was wir aber natürlich besprechen müssen, ist das Thema des Jahres, wenn man so will. Linkin Park haben jetzt dann doch endlich tatsächlich mal dieses Album rausgebracht, namens From Zero. Und wenn man den Trendcharts, also wir sprechen jetzt natürlich wieder aus der Vergangenheit in die Zukunft, kann man davon ausgehen, dass das Ding auch auf 1 gehen wird. Wen wundert's bei einer Single, die seit jetzt dann nunmehr 11 Wochen auf Platz 1 ist, dass das Album dazu wahrscheinlich auch ganz oben landen wird. Vielleicht mal vorab, Sebastian, hast du irgendeinen Bezug zu Linkin Park eigentlich?
Schwierig. Wo du das aber gerade so alles sagst, ne, finde ich das total gut, dass so eine Band an der Spitze der Charts ist, weil das ist erstmal Gitarrenmusik mit Energie und Haltung und da bin ich prinzipiell erstmal dabei. Also das hat was immer noch was Rebellisches. Ich finde die Sängerin toll. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt im Zuge der Recherche auch mir die Platte mal angehört. Hm. Ich war nie Fan der Band. Also als das erste Album rauskam, weiß ich gar nicht, wisst ihr, wann das ungefähr war? Anfang 2000er?
2000 war das, glaube ich.
Ja, also da fand ich andere Bands, die diesen Bereich bespielt haben, viel interessanter. Zum Beispiel die Deftones oder so. Die hatten eine Dunkelheit und eine Härte und auch weiß ich nicht, die haben mich einfach mehr getoucht. Oder At the Drive-In oder so.
Oh ja.
Und ich fand Linkin Park, und das zieht sich auch bis jetzt durch, so ein bisschen schwierig, ich glaube, vor allem aufgrund der Rap-Parts. So, auch wenn ich den Typen sympathisch finde, aber wenn der so, doesn't really matter how hard you try, und so, ich habe halt sofort 90er Jahre so Backstreet Boys als verkleidete Hardcore-Band so im Kopf. ich finde den Move aber echt genial, diese Sängerin da reinzuholen, die ich wirklich fantastisch finde. Ich weiß nicht, was die mit Scientology am Hut hat und so, ist mir eigentlich auch relativ egal, glaube ich. Wobei ganz egal natürlich nicht, aber jetzt in dem Zusammenhang, wenn wir so locker drüber quatschen, erstmal finde ich die erstmal gut und hatte irgendwie auch Spaß mit dem Album, muss ich schon sagen, so kurzweiligen.
Ja, was viel oder an vielen Stellen kritisiert wurde, das haben wir auch so im Morkor-Team irgendwie diskutiert, ist, dass der Drum-Sound irgendwie nicht so geil ist. Lin, du hast da, glaube ich, auch eine Meinung zu gehabt, oder?
Ja, also ich verstehe, was sie damit erreichen wollten. Ich finde, es trägt halt irgendwie auch immer noch die Handschrift von Mike Shinoda selber, weil es erinnert mich stark an seine Solo-Sachen. Es ist ein sehr offener Drum-Sound, sehr, wie man das so schön in der Fachsprache nennt. Der ist nicht so druckvoll, dass finde ich ein bisschen schade, weil an manchen Stellen verliert dadurch der Song auch den gewissen Druck. Ich sehe es aber vielleicht nicht so kritisch, wie es viele aus dem Team halt sehen. Also es gibt da wirklich sehr harte Meinungen zu dem Drumsound alleine und dann wiederum auch zu den Gitarren, wo ich dann sage, ja, okay, aber vielleicht ist auch das der Grund einfach dahinter bei mir, dass ich einfach auch zu wenig, dass mich das zu wenig tangiert in dem Falle dann. So, um es mal ganz kurz zu fassen, mich hat das jetzt, also so ein gutes Album, ich bin da bei Sebastian, für ein kurzweiliges Ding, super entertaining. Emily macht eine gute Figur, wirklich sehr gute Vocals. zeitweise wird sie mir so ein bisschen wie so eine Brechstange benutzt, habe ich das Gefühl. Also so die seichten Sachen sieht immer Mike Shinoda und dann kommt Everly und schlägt quasi zu. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil es halt immer diese, also bei fast jedem Song so das Gefühl ist, diese Rollenverteilung ist. Wobei es halt, ich will jetzt keine Vergleiche anziehen, aber ne, man kennt es irgendwie anders. Und das Einzige, was mich wirklich stört, ist irgendwie Casualty, der Song. Weil da finde ich, da ist super viel verschenktes Potenzial. Das hätte halt drücken müssen. Das hätte auch vom Drum-Part besser geschrieben werden können.
Und bist du Schlagzeuger?
Ich bin auch Schlagzeuger, ja, natürlich. Okay. Aber ich denke halt auch, wenn man halt einen Song schreibt, der hart sein soll, der halt mal so ein bisschen aus der Reihe fallen soll, gerade bei, ne, wenn man so eine große Band ist wie Linkin Park, dann könnte man auch den ganzen Weg gehen und auch vernünftiges Schlagzeug dazu zu schreiben, sage ich jetzt einfach mal. Mir fehlt da einfach so der Drive. Es verhaspelt sich zu schnell irgendwann. Und dann, ja, das ist so der einzige Knackpunkt, den ich mit dem Album wirklich habe. Ist dieser eine Song tatsächlich, Casualty.
Wobei ich finde, dass sie gerade den ziemlich geil brüllt.
Ja, genau, das ist ja das Ding. Sie macht einen richtig geilen Job. Mhm. Und ich finde auch eigentlich alles andere, Gitarren finde ich richtig gut. Und es ist wirklich nur Schlagzeug, was mich ein bisschen nervt. Wo ich jetzt, das hätte so geil werden können noch. Und ja, genau.
Was ja irgendwie völlig irre ist, wenn man sich das halt mal vor Augen führt, dass die Band ja jetzt, wo sie wieder da ist und nicht mehr in dieser Originalbesetzung, dieser legendären Besetzung mit Chester Bennington halt unterwegs ist, dass sie halt jetzt auf einmal oder vielleicht sogar gerade deswegen diese ganzen Rekorde einfach eintreten, sage ich jetzt mal. Also ich habe mir mal den Spaß gemacht, muss ich, also so in Anführungsstrichen Spaß. Sebastian, du musst wissen, ich bin ganz, ganz großer Fan von den Charts. Also ich bin als Jugendlicher oder als Kind wahrscheinlich auch irgendwie saß ich immer vor Viva und MTV und ich habe immer komplett mitgefiebert, was da gerade so vorne weg so zu hören ist und wie so ein Countdown halt, ne? So, was ist auf der Eins? Ist das jetzt Eminem?
Der Mike ist mal als kleines Kind in den Pott mit Zahlen geworfen worden.
Ja, genau.
Wie so Obelix damals mit dem Zaubertrank und seitdem kann der nicht mehr sich von den Zahlen trennen quasi.
Ich finde das halt einfach total faszinierend, weil das halt immer wieder auch gerade so, naja, wenn man so will, so ein bisschen darüber aussagt, was eigentlich die Leute gerade eigentlich so machen. Also, dass jetzt plötzlich Running Up That Hill von Kate Bush wieder in den Charts ist, irgendwie so in Top 3 oder so, weil Stranger Things gerade so ein Ding ist und so weiter, finde ich halt irgendwie spannend, ne? Und was man, glaube ich, auch über die Charts wissen muss, ist, dass dieses Phänomen, dass halt ein Rock-Song, Metal-Song, was auch immer, da in den Single-Charts ganz oben ist, das ist halt super selten. Denn das Problem ist einfach, oder wenn man so will, Problem, also der gemeine Rockhörer, Metalhörer ist halt mehr auf Alben getrimmt, traditionell, hört die, kauft die, während halt diese ganzen, ich sag es mal, Pop, Hip-Hop, EDM-Sachen halt für sich eher stehen und deswegen halt besser funktionieren und mal oder in der Regel auf eins gehen. Und tatsächlich jetzt mal komplett also neutral ausgedrückt, wie man zu den jeweiligen Bands steht, aber in Deutschland hast du super selten mal so ein Metal- oder Rock-Song auf der Eins und meistens ist es irgendwie Rammstein gewesen, zuletzt, also vor Linkin Park 2022 war es dann Zeit von Rammstein und dann Zickzack und das war's für das Jahr auch schon und dann musst du schon wieder suchen, bis dann irgendwo bei Måneskin und den Ärzten. Also das passiert, was hier gerade passiert, super selten und ich finde das halt als Phänomen gerade völlig, also ich kann das gar nicht greifen, wieso diese Band gerade so groß ist. Also keine Ahnung, beobachtest du das, Sebastian, irgendwie auch als, also nicht mal als Musikhörer, sondern als popkulturelles Phänomen, was jetzt Linkin Park irgendwie gerade sein soll?
Ja, also ich habe da auch, ich stelle mir da verschiedene Fragen. Also haben sie es geschafft, irgendwie junge Leute zu gewinnen? Ist so Crossover oder so, wie man es mal genannt hat, ist das wieder ein Ding? Also es gibt ja so ein paar aktuelle Hip-Hop-Kreuzungen auch oder so Leute, die eben auch so ein Blink-182-Song fahren und so, ist mir schon aufgefallen. Mhm. Und ich finde das erstmal cool, also dass das Gitarren irgendwie überhaupt wieder eine Rolle spielen. So, und ich frage mich auch, wie man überhaupt jetzt in den Single-Charts oben ankommt, weil auch, also früher waren das ja, also Tonträger, Singles.
Ja.
Und jetzt ist es ja eigentlich, und also weil es ja fernab von Alben ist, die ja noch gekauft werden können, muss das ja ein reines Stream-Ding eigentlich mittlerweile sein, oder?
Es ist also, überwiegend Streaming, ja, genau. Ja. Und YouTube-Streams werden da seit 2022, glaube ich, auch noch mit reingezogen.
Ja, ja, spannend. Das muss ja dann unfassbar viel gestreamt werden. Und ja, ich sehe es eigentlich auch so wie du. Ich freue mich darüber, dass da Gitarren am Start sind. Ich weiß auch noch, als es diesen Run gab, eben auch so New Metal, Korn, Limp Bizkit und so Anfang der 2000er, dass mich das dann irgendwann genervt hat, dass ich mich auch davon dann abgrenzen wollte. Und deswegen fand ich dann halt so Garagenrock wie The Strokes dann auf einmal geil, weil das ein völliger Gegenentwurf war und aber halt auch Gitarren. Und ich bin bei Linkin Park schon auch immer noch so ein bisschen skeptisch. Für mich ist das schon auch, hat es immer noch trotz Sängerin auch immer noch diesen 90er Jahre Boygroup Charakter, von dem ich sprach. So auch wie die aussehen und so und wie die sich geben. Ja, es ist nicht so hundertprozentig meins, aber ich kenne auch ganz viele Leute, die halt so 5 bis 10 Jahre jünger sind als ich, die das halt total abfeiern. Also vorhin einen Kumpel getroffen und das ist halt einfach ein Thema, der hört eigentlich nicht so eine Musik, aber der meinte so, ey, Linkin Park, so mit, als ich 12 war, hat mich das so voll zur Rockmusik gebracht und so. Und ja, dann ist vielleicht mein Problem einfach, dass ich damals schon ein bisschen zu alt dafür war, das oder so.
Ja, ich glaube, da ist halt viel dran. Also ich bin halt auch Jahrgang 90 und als Linkin Park und Limp Bizkit und so weiter halt aufgeploppt sind, war für mich halt auch die Einstiegsmusik so in die härteren Genres, wenn man so will. Und ich glaube, wenn du dann halt, du bist von, wenn ich Wikipedia glauben darf, von 79, glaube ich, ne? Also rund 10 Jahre älter.
Nee, da hast du verwechselt, das ist mein Bruder. Ah. Ich bin 81.
Ach, du bist 81, okay, ja, sorry. Genau. Ja gut, aber trotzdem so roundabout 10 Jahre, dann bist du natürlich auch viel mehr, sage ich jetzt mal, mit Nirvana und Soundgarden vielleicht sozialisiert worden.
Ja, Nirvana war es. Nirvana, Rage Against the Machine, das waren, glaube ich, so die Dinger, die mich wirklich zur Gitarrenmusik gebracht haben, wenn ich so zurückdenke.
Ja. Und dann, ich tippe jetzt einfach mal, dann wahrscheinlich auch so die frühen Green Day und NoFX und solche Sachen waren dann vielleicht auch interessant.
Absolut, ja. Ne?
So, ja, das ist ja eigentlich, das ist ja relativ gängig, wenn du so guckst, Leute, die halt Gitarrenmusik gut finden, welche Bands fanden die zu welcher Zeit halt wahrscheinlich dann am interessantesten. Und die Diskussion habe ich nämlich mit dem Arbeitskollegen auch immer, wenn ich ich bin bei uns halt auch der Büro-DJ in der Regel. Und wenn ich dann immer mal wieder halt in diese New-Metal-Ära abdrifte, kriege ich halt sofort irgendwie einen dummen Spruch, weil er dann halt lieber Progressive-Metal, Fresh-Metal oder was auch immer hören will, weil er halt auch ein paar Jährchen älter ist als ich. Der kann halt mit dieser Phase um die 2000 halt nichts anfangen. Das ist halt komplett...
Lustig ist aber daran auch bei mir so diese... es gibt dann so eine, glaube ich, so eine Altersmilde langsam, dass ich dann auch wenn ich so dachte, früher auch, und den finde ich eigentlich auch jetzt noch irgendwie Limp Bizkit, Fred Durst, das ist einfach ein komischer Typ. Der ist mir einfach nicht sympathisch. Aber so ein Nookie oder so, der bounce dann halt doch. Ja. Wenn ich den so laut höre, dann macht der mir schon auch Spaß. Und ich fand auch früher Blink-182 irgendwie uncool.
Okay.
Und habe jetzt so eine richtige kleine Liebe irgendwie für die Band. Also auch für diese frühen Sachen. Dadurch entdeckt, dass ich habe so ein bisschen Flugangst. Und immer, wenn ich jetzt in den Flieger steigen muss, dann höre ich Blink-182. Weil das irgendwie so was Unbekümmertes hat. Ja. Also so wie so ein eigentlich California Beach Boys Vibe im Punkrock-Gewand. So, und das ist so, das ist so ein Fuckfinger, so, es ist mir scheißegal. Na, 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 na. das gibt mir jetzt mit 43, gibt mir das auf einmal was. Das ist ganz witzig.
Ist auch spannend, dass du das sagst. Ich sag mal so ein kleines Trivia, dass Travis Barker, der Schlagzeuger, ja mal einen Flugzeugabsturz hatte und danach halt erstmal so ein bisschen wieder beikommen musste und lange dementsprechend auch Flugangst hatte. Passend dazu.
Mega Meter auf jeden Fall.
Ja, ja. Linkin Park haben wir jetzt auch die große Stadion-Tour, die sie dann nächstes Jahr fahren werden, auch angekündigt. Und da gab es jetzt auch den ganzen, natürlich den Run auf die Tickets, die natürlich auch bei 100 plus Euro irgendwie anfangen. Lin, du schüttelst mit dem Kopf schon.
Ja, was soll ich dazu sagen? Aber das ist auch, da wird das Hardcore Punk-Kid in mir halt richtig wuschig und sagt, warum bezahlt man so viel Geld? Also selbst für so eine Band. Ich bin schon bei, also ich will das den Leuten, das klingt immer so schon bitter, die Leute sollen da hingehen, sollen sie machen, das ist ihr Geld, habe ich gar keine, aber ich würde das persönlich, also sehe ich nicht. Und das auch als jemand, der mit Linkin Park groß geworden ist und das so der erste Schritt zur Gitarrenmusik war, deswegen, ja, es ist die Industrie, was willst du machen? Das ist einfach die Musikindustrie.
Ja, und Lin, das Bittere ist auch, finde ich, dass sich dann Leute halt aufgrund dieser Preise, wenn sie diese Band unbedingt sehen wollen oder auch ein paar andere große Acts, für wahrscheinlich 2-3 Konzerte im Jahr entscheiden und die ganzen kleinen,
cooleren
Bands,
das ist es halt,
die fallen runter, ja. Und das,
es gibt ja
das,
jetzt schon, genau, es gibt ja jetzt schon Stimmen, die sagen, oh, ich kann mir keine Band mehr leisten, weil die alle so teuer geworden sind. Ja. Also das ist ja faktisch, es gibt noch genug kleine Bands, die noch wesentlich günstiger sind, das könnte man alles machen. Aber dafür müsste man halt solche Riesennummern halt rauslassen. Das ist einfach so, ne? Das ist blöd und ja, bin ich kein Fan von.
Ja, und es ist halt einfach, wir müssen unsere Tickets auch teurer verkaufen. Also weil wir es wirklich müssen gerade, weil halt alles einfach auch teurer wird. Also von den Nightlinern bis zum Personal der Clubs, Raummiete, alles wird teurer und und so wisst ihr ja auch, also früher hat man auch Tonträger verkauft, jetzt lebst du halt vor allem von Konzerten und mich ärgert das dann auch, wenn die Leute halt für so die Riesenacts irgendwie 200 Euro zahlen und sich dann denken, okay, das ist aber auch das, was ich mir gegönnt habe, also und dann war's das und all die coolen Bands, die die wirklich auch oft am Existenzminimum irgendwie rumkrebseln. So, die bleiben dann auf der Strecke. Finde ich extrem schade auch.
Weißt du zufällig auf Anhieb, was so das teuerste Ticket ist, was du mal bezahlt hast? Oder der teuerste Act, den du gesehen hast?
Ich vermute mal Paul McCartney.
Ah, krass.
Ich müsste mal überlegen, das ging so in Richtung 100 Euro.
Finde ich aber noch human für Paul McCartney. Also ist irgendwie, also das Verhältnis, also selbst das, das war ja jetzt ja auch nicht vor kurzem wahrscheinlich, Sebastian. Das war ja vor ein paar Jährchen.
Genau. Oh, warte mal. AC/DC letztes Jahr. Oh. Dieses Jahr. AC/DC. Wo lagen wir denn da? ähnlich, meine ich.
Okay.
Ja. Oder ein bisschen mehr sogar. Ich vergesse das dann auch gerne.
Ja. Wo bist denn du? Bist du in Hannover gewesen? Oder?
Nee, ich war in Dresden und da war aber Hannover noch nicht bekannt gegeben, sonst wäre ich nach Hannover gekommen. Also nichts gegen Dresden, aber. Hannover wäre einfach näher an unserem Proberaum gewesen.
Ja.
Warst du auch da?
Nee, aber ich arbeite halt in der Nähe des Messegeländes. Dementsprechend kriege ich immer mit, was da gerade so spielt. Ein Beispiel wäre nämlich Scooter, die heute in Hannover sind und ich nämlich gerade vorhin an den Parkplätzen vorbeigefahren bin. und manchmal kannst du es den Leuten ja auch schon ansehen vom Weiten, zu welchem Konzert sie gerade gehen, weil Scooter, es war halt dunkel, ich konnte, also auch nichts gegen Scooter jetzt, aber also das ist halt immer interessant, wenn dann auf diesen Parkschildern wird dann halt immer dann angezeigt, okay, hier entlang für Band XYZ, was denn dann da alles so spielt. Scooter muss ich ein bisschen schmunzeln, aber naja. Übrigens, ich darf bei dieser ganzen Ticket-Geschichte, Sebastian, du wirst es wahrscheinlich nicht wissen, darf ich sowieso nicht mitreden, da ich viel zu viel Geld für 2 Oasis-Tickets bezahlt habe nächstes Jahr. Deswegen bin ich komplett raus. Möchte da auch niemanden verurteilen für irgendwas. Aber ich sehe die ganze Entwicklung natürlich auch total kritisch. Also
ja, glaub mal nicht, dass ich nicht vorm Rechner hing und versucht habe, Tickets für Oasis zu bekommen. Hat aber nicht geklappt, du Arschloch.
Ja, ja. Touché. eine der Support-Bands für die Linkin Park-Tour in Deutschland sind die Architects. Die haben auch einen neuen Song rausgebracht, die haben auch ein neues Album angekündigt und jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt, Sebastian, was du denn von der Single oder von der Band hältst, ob du überhaupt jemals mit denen in Berührung gekommen bist vorher?
Nee, bisher nicht.
Krass.
Ich habe die auch angemacht und dann gleich wieder ausgemacht. dann habe ich ein bisschen was über die gelesen und dachte so, okay, das sind scheinbar gewissenhafte Menschen, also die leben vegan, die setzen sich für den Umweltschutz ein, für Tierrechte, sind auch politisch irgendwie engagiert und so. Und das finde ich dann erstmal cool. Ich kann aber nichts damit anfangen. Also ich, auch wenn das bestimmt viele Menschen glücklich macht und dann reicht das auch schon für mich als Argument, dass das existieren soll. aber für mich ist das kalte Musik irgendwie.
Okay.
Ich verstehe das wahrscheinlich nicht. Wie findet ihr das denn?
Lin, du darfst gerne.
Oh, jetzt wieder miese Peter. Ich klinge immer wieder miese Peter, wenn wir über solche Themen sprechen. Das ist unfair. ja, also Architects, Sebastian, du Lederhut, Architects ist tatsächlich in dem Kosmos, in dem wir uns befinden, eine relativ große Nummer.
Mhm.
Lustigerweise haben die halt auch schon Support für Metallica gespielt. Ich finde es immer so interessant, Mike, halt auch so Eindrücke von Leuten zu bekommen, die gar nichts damit anfangen, also die auch gar nicht.
Ja, eben, das ist ja auch der Spaß an der ganzen Sache.
Hier. Wow, also das ist wirklich, was für eine Bubble man sich selber dann befindet, das mitzubekommen. Ich checke, was du meinst mit kalter Musik. Ich glaube, da kann ich dich nachvollziehen. Ich finde, mal auf den Song bezogen, ich finde, die Mucke geht wieder in die richtige Richtung. Ich fand diese letzten, haben wir ja mehrmals drüber gesprochen, Mike, die letzten Sachen klang mir zu kalt, das klang mir zu schematisch nach Formel F, keine Ahnung, nach Schema F gebaute Songs. Jetzt wird's ein bisschen anders. Sie haben mal ein bisschen mehr, wie weiß ich was, getraut. Video habe ich mir auch angeguckt, war ich ein bisschen unterwältigt dafür, dass sie so einen riesen Aufriss gemacht haben, mit dieser Produktionsfirma Spectre Berlin da gearbeitet zu haben. Ich dachte, okay, da passiert mehr. Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob ich so cool finde. Ich habe mal nachgeguckt, bis auf den Schlagzeuger und den Sänger, also Dan und jetzt habe ich den Namen vom Sänger vergessen. Sam, sind alle anderen Mitglieder erst ab der ersten Minute im Video überhaupt zu sehen. Also die Cuts davor sind sehr oft Sam, der Drummer, und dann halt irgendwelche anderen Shots. Und irgendwann kommt dann der Bassist bei Minute 1. Was ich dann wieder so ein bisschen finde, weil ich denke so, ihr seid doch eine Band, also präsentiert euch auch als solches. Oder erscheint gar nicht und lasst nur die Bilder für euch sprechen. Was auch vollkommen fein ist. Nur diese zwei Personen immer sehr viel zu sehen, finde ich so ein bisschen, das wirkt immer so ein bisschen, als wären die wichtigsten Personen des Ganzen, aber man ist ja ein Kollektiv. Man sollte sich auch als Kollektiv präsentieren. Ja, rebellischer Song. Ist cool. Der Breakdown am Ende ist nett gemeint, finde ich ein bisschen zu glatt. Das ist da, was dazu kommt.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich bin, also für dich, Sebastian, die Band war halt, die haben früh angefangen, da hat man es eher noch so Mathcore geschimpft, einfach weil es noch richtiges Gitarrengefrickel und ne, so super progressiv war. Mittlerweile ist es halt irgendwie, es ist halt Metalcore, aber es ist halt schon in dieser Top-Liga angekommen, und das hörst du einfach raus, dass da halt alles ein bisschen glatter ist und alles ein bisschen in diesem Kosmos für die breitere Masse vielleicht geschrieben ist.
Ist das vergleichbar mit Bring Me the Horizon?
Ja,
der Geschichte der Band?
Ja, definitiv. Ne? Die haben auch, also sind beides auch Briten, haben auch viele gemeinsame Dinger getrieben, kann man das so sagen.
Die sind quasi zusammen groß geworden, also wirklich aus der gleichen Ecke, und dann beide größer geworden. Bring Me hat sie irgendwann so ein bisschen überholt, das sieht man ja jetzt mittlerweile, aber immer noch großer Name, also keine Frage, Architects,
Ja, und dass sie jetzt halt den Support für Linkin Park spielen, ich glaube, das wird ihnen auch definitiv gut tun. Ich bin gespannt, wie das Linkin Park Publikum im Allgemeinen so auf den Support anspringt. Also man wird mit Sicherheit auch viele Leute in den Stadien, glaube ich, sehen, die auch mit Rockmusik so grundsätzlich gar nicht mal so viel zu tun haben. Also denke ich mal einfach von der Größe der Shows, dann halt so eine Band wie Architects dahin zu stellen, finde ich schon spannend, aber naja, vielleicht hast du am Ende sogar ein paar mehr Leute, die sich dann begeistern können für noch härtere Musik, ne?
Ja. Wobei ich glaube, der größte Knackpunkt wird nicht Architects sein, sondern eher JPEG Mafia, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, ich finde irgendwie das so schade, aber das soll wahrscheinlich auch so kalt sein und so perfekt auf eine Art. Also ich finde wirklich, dass das nach Architektur klingt, und zwar wie so Betonklötze, die alle gleich sind und nebeneinander aufgestapelt werden. Und ich hatte mir auch ein bisschen was so von denen live angeguckt, und ich habe so das Gefühl, die spielen alle diese Camper-Amps, ne? Mhm. Und da läuft dann immer so ein Click-Track mit so... Eigentlich ist es spießig, finde ich. Und ich mag das lieber, wenn Bands frei spielen. Also wenn die, ich habe auch eine Festivalshow mir angeguckt, da mussten die aufhören, weil das Playback nicht funktioniert hat zwischendurch. Und dann wussten die gar nicht, was die machen sollen. Da waren die völlig aufgeschmissen. Und ja, ich weiß nicht, aber ist ja generell bei vielen amerikanischen Produktionen auch so, dass das so gehandhabt wird mit diesen Backing-Tracks und so. Ich stehe da halt einfach nicht so drauf.
Ja, verstehe ich gut. Ist auch so eine Side Note, weil sie jetzt gerade auch auf Tour sind. Es ist nicht unbedingt unsere Lieblingsband, aber Falling in Reverse sind halt gerade auch in Deutschland und da gibt's halt auch die Geschichte, dass sie halt einmal eine Show, glaube ich, gar nicht spielen konnten, weil der Laptop nicht da war oder so.
Ja, weil darauf, wenn das halt bei Tokyo Hotel auf dem Deichbrand passiert, dann denke ich so, ja, hätte ich mir denken können. Aber bei so etablierten coolen Bands eigentlich denkt man doch, ey, da müsst ihr doch einen Griff kriegen. So.
Ja, ja. Also da ist natürlich dann so, okay, wie viel ist da drauf gespeichert? Ist das mit der Lichtshow und keine Ahnung, aber ja, am Ende als, ich sage das mal, als Punkband oder so, denkt man sich dann, das kann es doch nicht sein. Also ihr habt doch eure Gitarren und alles dabei, also ihr müsstet das doch trotzdem auf die Kette kriegen. Also eigentlich, wenn man es wirklich so sehr romantisch betrachtet, ja, aber
da bin ich Romantiker.
Ich auch. Romantiker. bist du denn auch romantisch bei Heißkalt im Allgemeinen?
Ja, absolut. Mag ich sehr gerne. Mhm. Und da finde ich eben auch die neuen Sachen, also die drei Songs gibt's ja bisher. Ja. Die habe ich mir angehört, auch ein paar Mal angehört. Ich finde die textlich cool. Ich finde es cool, wie Matze schreien kann. Ich finde halt diese Produktion, die ist halt nicht aufgeblasen und ultra fett. Mhm. Aber die klingt halt nach Menschen. Und das mag ich irgendwie. Und da die lässt auch Fehler zu. Und das wackelt auch hier und da. Und das ist lebendig. Also das ist vielleicht, ja, ich ja, bin auch halt sehr Punkrock-mäßig da aufgewachsen, glaube ich. Also oder auch mit der Musik meiner Eltern letzten Endes so, also so Beatles ist wahrscheinlich das Erste, was mich so wirklich richtig gekickt hat. Und das ist halt auch Musik, die Fehler zulässt oder die wackelt oder swingt oder was auch immer, wo irgendwie, wo man Räume hört, wo man kann das verorten, wo das aufgenommen wurde, wenn man das hört. Und Heißkalt klingt einfach nach einem, also die neuen Songs klingen einfach nach einem kleinen Raum, nach live draufgeballert. Und man ist so, ich höre mir das an und stehe so neben denen im Proberaum, so gefühlt. Mhm. Das macht's für mich ganz nahbar und ich finde die toll. Ja.
Ja. Ich hatte jetzt bei der neuen Single, die heißt ja mit Worten und Granaten. Ich finde übrigens auch die ganzen Titel großartig. Das neue Album wird ja Vom Tun und Lassen heißen. Und ich hatte da so heftige Fjord-Vibes. Ich weiß nicht, ob die auch was sagen.
Ja, Fjord schon Support bei Matzen gespielt.
Ach, schau an.
Lustigerweise. Es hat ein paar Leute überfordert, aber ich fand's cool.
Ja. Ja, Lin ist ja Aachener Kind, ne?
Das ist genau. Quasi ja. Um die Ecke. Der Proberaum liegt einmal die Straße runter von den Jungs und man läuft sich öfters mal über den Weg und tatsächlich David, Bassist, kommt auch aus meiner Heimat, aus meinem Heimatdorf. War dort lange Zeit im Jugendamt tätig. Und hat Bandcontest und sowas hat sich auch organisiert für uns Jugendliche. Das war eigentlich sehr, sehr schön. Ja.
Was hast du zum Song?
Ich jetzt.
Ja, du.
Ja, ich. Das Ding ist bei Heißkalt. Mein größtes Problem ist, dass ich halt in der ganzen deutschsprachigen Ecke sehr wenig kenne und nicht so zu Hause bin. Hm. Klar habe ich die Fjords und klar kenne ich so sind wie Kind kaputt zum Beispiel und so, wo auch schon Features mit den Heißkalt-Jungs ja passiert ist. Aber Heißkalt ist immer so ein Ding, da schwirrt immer so eine gewisse Mystik drumherum, weil die ja auch jetzt lange Pause gemacht haben und die Leute dann gemerkt haben, sind wieder da. Hm. Und für mich waren die punkig. Ich hatte diese EP in Erinnerung, hier mit I Hate Ehrenfelder, wie es damals hieß.
Ja, das war Kampfsport. Jetzt bist du bei Kampfsport.
Guck, das meine ich halt. Ich werf die halt alle durcheinander. Das ist mein größtes Problem. Okay, pass auf. Heißkalt, gehe ich zurück zu Heißkalt. Also, nichtsdestotrotz, sag ich einfach mal, habe ich die als nicht so rabiat in Erinnerung oder nicht so als auch auf dem Schirm gehabt. Dann habe ich mir jetzt mit Worten und Granaten angehört und gedacht, boah, das ist böse, das ist sehr böse, das ist sehr destruktiv, das ist sehr negativ und fuck all und keine Ahnung, lass uns jetzt einfach alles vergessen und ist alles scheißegal. Und es hat mich gekickt, es hat mich wirklich gekickt tatsächlich, weil es genau das ist, so was ich, da funktioniert Deutsch einfach verdammt gut bei sowas. Das setzt sich rein, da können so Lyrics richtig, vielleicht auch, weil es meine Muttersprache ist, aber da können Lyrics sich richtig in den Kopf setzen und richtig, ja, Knospen, sag ich jetzt einfach mal, wo du sagst so, das ist eine Stimmung, da allein durch die Lyrics kriege ich schon so eine Art von fast schon Untergangsstimmung, die ich gar nicht so beschreiben kann, die mir wahrscheinlich ein anderssprachiger Künstler nur mit vielleicht dem Drumherum erzeugen könnte und nicht nur mit den Lyrics alleine. Und demnach, cooles Ding, gefällt mir sehr, sehr gut. Video fand ich auch sehr charmant, weil es mich irgendwie an meine Zeit als junger, erwachsener Teenager auf dem Land erinnert hat, wenn man irgendwie mit ein paar Kumpels Musik machen wollte, irgendwo in so einem Schuppen auf dem Land, so mitten in der Walachei, kein Internet, bisschen Strom, wenn du Glück hattest und ja, lass mal zocken so. So sah das aus. So, lass mal zocken, lass mal loslegen, ich hab Bock. So, das war echt ganz schön. Fand ich nette Erinnerung.
Ist ja auch ein Song, der, also manchmal kommen so Sachen zeitlich oder vielleicht gerade aufgrund der aktuellen Ereignisse, aber manchmal, sonst Release, den planst du ja auch in gewisser Weise ja auch vor. Es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst so, ach ja, wir haben noch den einen Song, den bringen wir morgen raus, weil gerade irgendwie, ne, herrscht Krieg und so weiter und das passt gerade gut dazu. In Anführungsstrichen, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Aber das ist dann so ein Song, den du hörst und du kennst die Nachrichtenlage und so, was halt jetzt irgendwie auch in der Welt grundsätzlich passiert, der dann einfach, also zumindest bei mir, noch mal viel krasser gekickt hat. Also es gibt ja, oder Sebastian, ihr habt ja auch den einen oder anderen Song irgendwie in eurer Diskografie, der da auch, sag ich mal, in diese Kategorie gut reinpasst. Sind das so Sachen, an die man denkt, dass man diese auf Shows dann gerne spielt oder lieber gar nicht so gerne spielt?
Kommt drauf an. Also bei Heiß Kalt hast du das ja, Lin, so als so eigentlich so destruktiv beschrieben. Empfinde ich irgendwie auch so auf eine andere Art, dann aber auch wieder nicht. Ich habe dann das Gefühl, so generell diese harte Zeit gerade. Ja, also müssen wir nicht ins Detail gerade gehen. Also mal bei Trump angefangen und Rechtspopulisten und so. Die setzt gerade eine gute Bahn frei für Punkrock, habe ich das Gefühl. Und da tut es einfach gut, sowas zu hören. Also da ist es ja auch eine Art, Energie loszuwerden wieder, die man teilen kann. Wo man so das Gefühl hat, da ich weiß nicht, der Matze hatte auch eine gute Formulierung da in dem letzten Song, die Definition von Gut und Böse hat uns hierher gebracht oder irgendwie so, sinngemäß. Und das, ich finde das irgendwie, also hätte ich den Song geschrieben, würde ich den jetzt spielen, würde ich sagen. Und wir haben aktuell ein recht wütendes Lied, das heißt einfach ganz einfach Faust hoch gegen Faschismus. Das spielen wir auch auf jedem Konzert gerade. Und das tut gut. Und so egal, wo wir sind, du siehst einfach 80% der Leute, die halt mit uns die Faust hochrecken gegen Faschismus. Einfach als klares Signal. Und das ist dann natürlich was anderes als lass die Musik an oder so. Also es ist, ist kein Party-Song, kein kollektiver Song, bei dem man sich bierselig in den Armen liegt. Aber das ist auch eine Seite von uns. Und es fühlt sich irgendwie immer richtig an, sowas zu machen. Also generell Lieder, mit denen man Stellung bezieht zur aktuellen Zeit, die sollte man nicht planen. Ich glaube, die passieren einfach, weil die sowieso die Themen rumoren in einem herum. Und wenn du dazu intellektuell rangehst oder so, dann landest du wahrscheinlich irgendwie bei Reinhard May oder so. Also nicht böse, also weißt du, ich mag das dann auch, wenn das Energie hat und einfach raus muss in dem Moment.
Ja.
Und so handhaben wir das eigentlich auch mit diesen Liedern bei Konzerten. Also wenn wir das Gefühl haben, ja, gerade täte das gut, das zu spielen, dann machen wir das.
Ich wollte gerade sagen, wo du gerade sagst, Reinhard May und dieses, wenn du es zu intellektuell angehst, du verlierst dann auch so ein bisschen den Bezug zu der Average Joe, der da vor dir auf der Bühne steht, glaube ich, ne? Weil es nicht mehr greifbar ist, nicht mehr nachvollziehbar, nicht mehr emotional, weil man sich versucht, so ein bisschen davon objektiv abzugrenzen. Aber man will ja die Leute packen, so ein bisschen beim Herzen.
Genau, und du willst auch nicht der Lehrer sein da oben,
ja, genau,
der die Welt erklärt, sondern du willst sagen, das ist eine Scheiße hier.
Ja, genau.
So.
Ja. Ihr habt ja auch einen Song, ich habe mich halt vorhin auch nochmal so ein bisschen durch eure, wie sagt man, Videografie, ist ein Wort, ne? Durchgeklickt und bin dann nämlich zufällig dann auch wieder auf Baut wieder aufgekommen. Und da ist natürlich sowohl Video als auch Song halt sehr eindeutig. Während der nächste in der Playlist dann halt wieder Heirate mich war. Und da habe ich halt auch nochmal gemerkt, okay, wie die ganzen Seiten, die Matzen irgendwie hat. Ist das dann, du hast es gesagt, natürlich, man spielt gewisse Songs dann lieber, weil sie halt dann natürlich auch politisch vielleicht als Zeichen gut sehen. Aber hast du dann auch Abende, wo du denkst, boah, ich würde eigentlich jetzt lieber gute Laune verspüren als, sage ich jetzt mal, Wut und Ärgernis oder Hass?
Also Wut, Ärgernis und Hass sind ja echt krasse Wörter, die will ich eigentlich gar nicht versprühen. Doch Wut wahrscheinlich schon, doch, und Ärgernis und Hass auch auf eine Art, ja. Aber
ja, ja,
also positiv ausgedrückt.
Ausgedrückt, ne?
Ja, also du hast bei Matzen-Konzerten immer ein sehr, sehr positiven Grundvibe. Wir kommen immer im Auftrag der Liebe eigentlich. So, so um das mal mit leichten Schlagergestus zu beschreiben. und ich wundere mich manchmal selber, wie ambivalent wir sind. Also wie, das Leben ist halt auch ambivalent. Also ich auch, ich liebe manchmal Kitsch, ich liebe manchmal Brettergitarren und Rumgeschreie. Und ich finde das irgendwie schön, dass wir mit der Band auch beides dürfen. Also da wundert sich dann auch keiner mehr, dass so, dass wir verschiedene Facetten einfach haben. Ich finde, das ist eine schöne Freiheit und da kann man auch auf Konzerten überraschen, wenn man, wir haben so einen alten Song, Nitro heißt der zum Beispiel. Das ist eigentlich, das ist ein Metal-Song. Wir haben auch mal, wir waren mal in Mexico City, haben da gespielt übers Goethe-Institut als Kulturbeauftragte der deutschen Sprache. Und da haben wir dann auch Du schreibst Geschichte und vielleicht gespielt, also so Pop-Punk-Songs halt und dann irgendwann Nitro. Und Mexiko ist ja sehr metal-affin und so. Und es kam halt einer direkt nach dem Konzert zu mir und meinte, that one song, Nitro, that was great, play more of it. und ja, ich weiß nicht, ich bin da halt auch, ich höre so viel Musik, ich liebe Musik, so vieles irgendwie. Und ich finde das schön, dass wir das irgendwie hingekriegt haben, dass die Leute auch mitgehen und sich nicht sofort Sorgen machen, oh, jetzt sind sie aber zu poppig oder jetzt klingen sie zu sehr nach Punk oder nach Metal, sondern es sind halt Matzen, die machen das alles.
Ja.
Lass sie mal.
Das machen die schon,
das kriegen das die schon. Sebastian, lass uns da gleich bitte direkt dran anknüpfen. Ich würde aber gerne noch kurz über ein anderes Thema sprechen, bevor wir das vergessen, weil ich das einfach total spannend finde. Es ist jetzt vor einigen Tagen auch das Download-Festival-Lineup bekannt gegeben worden. Und da gab es große Diskussionen. Auch hier die Frage, ich weiß nicht, ob du etwas mit der Band Sleep Token anfangen kannst oder anfangen konntest bis eben.
Da habe ich jetzt natürlich auch reingehört und reingeguckt.
Ja. Und?
Ja, weiß ich nicht. Ist das gut? ich kann damit halt nichts anfangen.
Nee, ist spannend. Also, nee, ohne Scheiß, weil das ist halt auch so eine Geschichte. Ich meine, wenn du den Maßstab setzt, dass das Download-Festival größentechnisch ja irgendwie das Rock am Ring ist hier, oder Hurricane oder so, das ist halt so eine Band, die jetzt gerade einfach, sag ich mal, der heiße Scheiß ist, wenn man so will. Und durch diese Vielseitigkeit von Prog Metal bis, weiß ich nicht, R&B Sounds oder so. Lin, bitte korrigier mich, aber irgendwie ist das ja alles da drin, ne? Ist auch sehr poppig teilweise.
Alles gut, hast du ja schon richtig beschrieben.
Ja. Ja. halt viele Leute gerade abholen, die haben auch das Wembley Arena, nicht das Stadion, ne? Wembley Arena haben die, glaube ich, in 10 Minuten ausverkauft oder so. Frag mich jetzt nicht, wie viele da reinpassen, aber ich glaube, das ist schon relativ groß. Und jetzt haben sie halt das Line-Up bekannt gegeben und Sleep Token sind Headliner, haben großen Gegenwind zum Teil bekommen, sodass sich der Festivalveranstalter sogar dafür rechtfertigen musste, warum sie das denn jetzt gemacht haben und nicht Metallica oder Judas Priest oder wer auch immer von den großen alten Bands, das irgendwie hätte auftreten können. Und parallel haben wir jetzt heute auch mit dem Hurricane irgendwie ganz frisch ein neues Line-Up reinbekommen. Und ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die Bands eingehen, sondern ich finde es irgendwie, mich würde mal interessieren, wie beobachtest du das als Band oder ihr als Band eigentlich, wenn solche Festivals bekannt gegeben werden und man selber vielleicht Teil davon ist, wie die Leute eigentlich so diese Erwartungshaltung oben künstlich nach oben halten, also dass da halt sonst wer auftreten sollte. Ist das etwas, was ihr überhaupt irgendwie im Blick habt oder sagt ihr, naja, wir spielen halt da und machen das halt? Weißt du, was ich meine?
Ja, ist eine interessante Frage, weil wir halt irgendwie seit 20 Jahren da auch genau da rumlungern auf den Festivals. Also wir sind irgendwie immer da und wir sehen halt auch die Veränderungen. Und das ist auf jeden Fall für uns auch spannend. Jetzt, wo du gerade sagtest, das Sleep Token, ich habe nämlich gar nicht so richtig reingehört. Ja. So, und deswegen möchte ich auch jetzt gar nicht über die Band ablästern oder so. Ich habe nur nicht direkt den Zugang gehabt, aber ich fand interessant, dass es da scheinbar eine Mischung von Genres gibt. Das finde ich gut und ich finde es auch gut, dass die Dinosaurier erstmal Platz machen müssen irgendwann, weil ich meine, schon 20 Jahre bevor es Matzen überhaupt gab, waren die schon Headliner und Iron Maiden und die sind ja auch, ich liebe die Bands ja auch und so, aber irgendwann muss ja auch mal was kommen was Neues irgendwie. Und prinzipiell finde ich das gut. Und was so auch den musikalischen Wandel angeht, auf Rockfestivals, also auf dem Deichbrand war das zum Beispiel sehr extrem. Da haben wir dieses Jahr gespielt auf der großen Bühne und wir waren tatsächlich an diesem Tag die einzige Band mit einer Gitarre.
Krass.
Und ich weiß nicht, vielleicht nennt das Deichbrand sich auch gar nicht mehr Rockfestival, aber das hat unheimlich viele Hip-Hop-Acts gehabt halt. Blümchen hat da auch gespielt. Scooter war ein Headliner.
Ja.
Guck mal an. Das war auch witzig auf jeden Fall. Also es hat den Leuten auch offensichtlich Spaß gemacht. Das ist ja dann auch nicht unwichtig. Ja. Trotzdem haben wir so gemerkt, als wir dann so im Backstage saßen, sagten, wo sind unsere ganzen Freunde so? Wo sind Bilderbuch eigentlich? Oder keine Ahnung, Milliarden oder Deichkind. Einfach so, die man immer so sieht. Und irgendwie haben wir uns so ein bisschen lost gefühlt.
Ich habe heute auch viele Kommentare gelesen unter dieser Hurricane-Ankündigung, die tatsächlich einfach nur ich bin alt hießen. Aha. Also einer schrieb, ich bin alt, und darunter waren dann 15, 20 Kommentare, ich auch. Und da habe ich dann halt auch überlegt, okay, ist das jetzt etwas, wo das Festival was für kann? Oder ist nicht eigentlich auch die Aufgabe des Festivals, sich weiterzuentwickeln und zu schauen, okay, was sind denn eigentlich die Sachen, die vielleicht nicht nur die Ü30-Leute gut finden, sondern vielleicht halt auch die 18-, 19-Jährigen, die so wie ich und du und alle anderen, die jetzt halt ein bisschen älter sind, damals halt auch gut fanden. Also Bands, die ich halt mit 18, 19 geil fand, die sind halt heute auch was älter und da sind jetzt schon wieder neue Sachen nachgekommen. Also ich weiß nicht so richtig, mit welchem Gefühl ich daran gehen soll, aber klar, ich möchte auch irgendwie immer wieder meine Lieblingsbands sehen, so, aber auf der anderen Seite, irgendwann sterben halt auch die, also schlimm, so, ne, übertrieben gesagt, irgendwann sterben halt die Leute auch aus, die dann halt zu diesen Festivals gehen, und die halt nachkommen, bleiben halt zu Hause, weil sie sich nicht angesprochen fühlen. Also irgendwo muss man ja auch die Balance da halten. Ne?
Ja, ich glaube, also ich möchte nicht in der Lage sein, gerade ein Line-Up zusammenzustellen. Nee. Das ist ja auch alles sehr empfindlich. Also und auch zu Recht muss man ja echt drauf achten, dass auch viele weibliche Acts einfach gebucht werden. Da gibt's ja auch viele und so. Und da hat sich was getan. Das finde ich auf jeden Fall gut. Das ist besser geworden insgesamt, so in meiner Beobachtung. Ja, also könnte immer noch mehr sein. Aber grundsätzlich finde ich auch man sollte nicht immer an dem Alten festhalten und ich möchte auch kein grumpy old man werden, der immer nur sagt, früher war alles besser. Ich muss aber auch trotzdem sagen, so gerade und auch wenn ich nachher meine drei Songs hier abliefern werde für die Playlist, ich höre halt aber trotzdem auch mein altes Zeug, weil die Musik, die man mit 15, 16 hört, die prägt dich halt fürs Leben und das ist auch in Ordnung. Ja. Und der Zugang zu neuen Sachen fällt mir manchmal schwer, deswegen will ich sie aber nicht verurteilen oder sagen, dass es schlecht ist. So wie das jetzt ein paar Mal heute schon der Fall war, sage ich dann halt, da kommt nichts bei mir an. Und das ist auch in Ordnung. Das ist für andere Leute gemacht. Und mit so einer Einstellung gehe ich auch auf Festivals und freue mich dann aber auch, wenn wir beim Deichbrand-Festival beispielsweise so erstmal die Außerirdischen sind, aber dann trotzdem halt die Menge voll abgeht. Also und auch junge Leute dann da rumhüpfen und uns vielleicht entdecken und irgendwie einen Zugang dazu haben, weil wir aber auch einfach positiv auf die Leute und offen auf die Leute zugehen. So glaube ich. Also und das ist wahrscheinlich sowieso der beste Vibe, den du da haben kannst. Positiv und offen sein. Also generell bei dem ganzen Ding.
Das sollte ja sowieso absolut eigentlich die Aufgabe eines Festivals im Allgemeinen sein.
Ja.
Eigentlich eine gute Zeit zu bringen, ne?
Ich frag mich halt bei den, worüber wir gesprochen haben, mit diesem, dass du richtig sagst, du hast gerade keinen Bock, gerade ein Festival zusammenzustellen. Das muss ja eigentlich schon mal passiert sein. Also genau dieser Generationenwechsel innerhalb der Musik und auch der Fans und sowas. Ich denke, das wird gerade auch in diesen New Metal Ära in den 90ern viel passiert sein, dass gerade diese ganzen Metal Bands von Grunge und dann später von New Metal abgelöst worden sind. Und ich finde die Aussage von dir, von Sebastian, richtig. Man muss da, glaube ich, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo man einfach es nicht mehr nachvollziehen kann, aber auch sagen, das ist gar nicht für mich gemacht. Da bin ich, glaube ich, gar nicht die Zielgruppe mehr. Da bin ich raus. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich mit Musik irgendwie immer beschäftigt. Also sei es jetzt als Künstler, als Journalist, als DJ, keine Ahnung, wie man sich damit. Da muss man irgendwie einen Bezug zu haben, zu allem, was auch modern ist, irgendwie, damit man, ne, auch so ein bisschen da drin bleibt. Aber ja, am Ende des Tages, glaube ich, war das auch für mich jetzt schon mehrmals das Resümee, wenn ich drüber nachgedacht habe, ist das jetzt wirklich Kacke, was ich gerade höre, oder bin ich einfach nur alt geworden? Das sagt man mit 32, sage ich das jetzt.
Ja.
Dann zu sagen, okay, vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe für das, was ich gerade höre und deswegen gefällt es mir nicht, dass vollkommen fein ist. Da gibt es genug andere, wenn die Bands irgendwie ihre Shows spielen und mit dem bei Leuten ankommen, dann ist das ihr gutes Recht und dann habe ich mich da rauszuhalten, so nach dem Motto.
Ja, ich denke auch, also solange das nicht irgendwie homophob, faschistisch oder fremdenfeindlich oder ne, diese Kategorien, das ist natürlich klar, das wollen wir nicht. Aber sonst, wenn es Leute glücklich macht, denke ich auch immer, ey, mach doch, ist doch cool. Also, ja,
voll.
Ja.
Voll, genau.
Sebastian. Ich habe gestern ein Interview geführt mit dem Sänger einer Band, die aus Seattle stammt. Und diese Band hat ein Audioslave-Cover mal rausgebracht. Und besagter Sänger hat halt auch eine Zeit lang relativ lange Haare gehabt, sodass ich dann ihn gefragt habe, so hey, Chris Cornell, also Seattle und ihr covert halt einen Audioslave-Song und du hast lange Haare und so. Gibt es da irgendeine Verbindung? Und da hat er mir erzählt, dass er in einer Drogerie gearbeitet hat vor wenigen Jahren, also vor einigen Jahren und kurz bevor Chris Cornell verstorben ist, hat er ihn tatsächlich nochmal in seinem Laden getroffen und hat ihn dann halt angesprochen und meint so, hey, ich bin ein großer Fan, großer Moment für mich, wollte mal Hallo sagen. Und ich habe mich natürlich ein bisschen schlauer gemacht, so Matzen, wo kommen die eigentlich her? Und habe gelernt, ihr kommt, wenn ich jetzt das Internet zitiere, aus dem Fleckenklenze, sagt man.
Ja.
Und habe dann nach Klenze gesucht und habe herausgefunden, dass der NDR zumindest, wenn es um Klenze geht und wie toll Klenze ist, nicht direkt von Matzen spricht, sondern als bekannte Person, die dort lebt, Thorsten Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du Thorsten Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse mal in der Drogerie getroffen und wie war's?
Also, da muss ich jetzt ein bisschen aufräumen.
Gerne.
Klenze ist tatsächlich ist ein Ort, da wohnen schon bestimmt 15.000, mindestens 15.000 Menschen sogar.
Okay.
Ich habe Thorsten Wingenfelder in Klenze neulich an der Tankstelle tatsächlich getroffen.
Sehr geil.
Ich wohne allerdings in einem Dorf in der Nähe von Klenze. Und Thorsten wiederum wohnt auch in einem anderen Dorf. Der Landkreis generell, über den wir sprechen, heißt Landkreis Lüchow-Dannenberg. Der ist bekannt vor allem noch durch das geplante Endlager in Gorleben für Atommüll.
Ja.
Und da sind eure Eltern vielleicht in den 80ern mit auf die Straße protestieren gegangen. Mhm. Genau. Und der mit Thorsten, das finde ich unfair, weil der wohnt noch nicht so lange da.
Sie sind also möglicherweise erzählt er genau dieselbe Geschichte aus seiner Sicht, nur über dich jetzt.
Ja, das ist, ich mag die sehr gerne, die ganze Band, die Furies, das sind super Typen. Freue mich immer, die zu sehen.
Ja, kommt man auch als, ich bin ja auch kein Original Hannoveraner, aber ich wohne ja jetzt wenige Jahre schon und arbeite tatsächlich auch in einem Gebäude, in dem sie immer mal wieder proben. Und deswegen komme ich da nicht, also ich habe auch nie jemanden von denen getroffen, so ich habe auch zu denen keinen großen Bezug. Musste aber irgendwie schmunzeln, als ich das halt gesehen habe, dass man halt weit und breit über alles Mögliche spricht, aber einfach nicht über Matzen. Wo ich so dachte, das ist so eigentlich das so Go-To-Ding, aber irgendwie, vielleicht ist der NDR auch nicht so ganz interessiert an der Geschichte von Matzen gewesen. Ich weiß es nicht.
Tja, keine Ahnung. Also das ist aber auch, das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich bin generell nicht der Typ, der gerne berühmt ist, tatsächlich. Also ich bin deswegen nicht angetreten. Ich fühle mich natürlich geschmeichelt, wenn viele Menschen zu unseren Konzerten kommen. Ich halte aber auch gerne mal meine Fresse und ziehe mich auch gerne mal raus. Und ich finde das eben schön, auch ich bin die Hälfte meiner Zeit im Wendland, die Hälfte meiner Zeit, also in Lüchow-Dannenberg und die Hälfte meiner Zeit in Berlin. Zurzeit ein bisschen mehr in Berlin. Und im Wendland genieße ich das vor allem, dass es sehr, sehr ruhig ist. Und wenn ich da in den Supermarkt einkaufen gehe, dann habe ich das Gefühl, dass mich auch trotzdem viele kennen und so. Aber das muss man sagen, ja klar, der geht hier halt einkaufen und zwar schon immer. Und das ist auch in Ordnung. Und Deswegen finde ich das eigentlich schon sehr gut vom NDR, da das nicht zu sehr thematisiert wird.
Vielen Dank NDR dafür.
Ja, liebe Grüße. Ich hatte es ja anfangs gesagt, ihr feiert ja dieses Jahr 20-Jähriges. Aber vor allen Dingen feiert ihr halt euer Debütalbum, was ja technisch gesehen irgendwie eigentlich erst 2005 rausgekommen ist, also erst nächstes Jahr 20 wird, aber ihr das irgendwie so ein bisschen, ich habe das aus einem anderen Podcast, glaube ich, geklaut, das Zitat, dass ihr einfach gerne länger feiert und deswegen das jetzt schon mal einfach aufrollt, diese Feierstunde.
Ja, vielleicht tricksen wir ein bisschen. Also wir haben es im Sommer 2004 aufgenommen und so unsere ersten Konzerte gespielt.
Okay.
Mit Matzen, genau. Mhm. Und deswegen ist beides eigentlich richtig. 2004, 2005. Also wir können 2 Jahre feiern.
Ja, ich muss gestehen, also ich habe ja auch schon gesagt, ich bin ja Jahrgang 90. Das heißt für mich, als jemand, der irgendwie mit New Metal und Pop-Punk irgendwie dann so seine ersten Schritte in Richtung, was mag ich eigentlich an Musik, aufgewachsen ist, muss ich aber auch sagen, dass ich meine, nennen wir sie mal Deutsch-Indie-Pop-Rock-Phase definitiv auch hatte und dementsprechend halt auch Bands wie Wir sind Helden, Silbermond definitiv auch, dass ich das jemals in diesem Podcast sagen würde. Nix gegen Silbermond, aber das würde man vielleicht jetzt nicht unbedingt erwarten. Und weiß nicht, Tomte und die Sporties und sowas, dass ich das natürlich auch alles komplett gefeiert habe. Und in meiner Wahrnehmung oder so wie ich das halt vermutet hatte, hätte ich niemals gedacht, dass ihr erst 2004 gestartet seid. Also für mich war die eigentlich auch schon so in der Wahrnehmung oder so wie ich das jetzt, wenn mich jemand gefragt hätte, so ey, wann sind denn eigentlich Matzen, wann haben die gestartet, wann haben die so ihre ersten Songs rausgebracht? Ich gesagt, locker irgendwie 99, 2000 oder so, wie alle anderen halt auch. Aber ihr seid ja relativ spät dazu halt in diese ganze Industrie gerutscht und wart dabei ja auch gar nicht mal mehr so super jung vergleichsweise.
Mm. Ja, ist eigentlich schön, dass du das so empfindest, weil das, ich glaube, der Vibe, mit dem wir da rauskamen, auch mit unserem ersten Video, die Perfektion und so, da hat halt auch, das sah so ein bisschen alles so und klang auch alles so ein bisschen selbst gemacht und wackelte eben auch und das, was ich auch meinte, was ich an Musik mag, also dass man auch Fehler hört und dass es ja eben nicht perfekt klingt und so. Und vielleicht hat das so ein Anschein gemacht von, das gibt's schon länger oder so, weil es irgendwie, vielleicht wirkt es bodenständig, war es auch, also ja, oder definitiv. Ist es auch. Und wir haben einfach auch schon 10 Jahre vorher schon Musik gemacht, also auch in fast der gleichen Besetzung, wie hießen nur anders. Und wir haben halt schon total viel gespielt einfach, aber natürlich eher in so einem regionalen Ding, auch mal im Nachbarkreis. Wir hatten auch mal in der Nähe von Hannover, haben wir auch mal eine Zeit lang relativ häufig gespielt. Genau, es gab, aber das waren so Besonderheiten dann. Und mit Matzen ging das dann tatsächlich erst 2005 so richtig los, dass wir die ganze Republik irgendwie bespielt haben und dann eben auch ein bisschen Schweiz und Österreich und so. Da wurde es dann auf jeden Fall, da sind wir auf eine Karte gekommen, kann man sagen, ja.
Weißt du noch, wie ihr denn damals so wahrgenommen wurdet? Weil es gab ja Bands wie Echt kurz vorher, die haben sich ja kurz vorher 2002 ja dann aufgelöst und entsprechend auch Wir sind Helden, Juli, die ganzen großen Debütalben sind ja zu der Zeit auch schon rausgekommen, so 2003, 2004, 2005 rum. Und obwohl das alles auch viel rockiger war, als man vielleicht heute erwarten würde, was halt so Pop-Rock-Musik aus Deutschland vielleicht ist, war die ja vergleichsweise hart. Also gerade die Perfektion brüllst du am Ende ja auch rum. Das ist ja relativ untypisch, wenn man sich die ganzen anderen Bands angeguckt hat. Wurdet ihr denn trotzdem in diese Schiene damit reingedrängt oder habt ihr euch eigentlich auch eher, sag ich mal, bei Muff Potter und Konsorten gesehen selber?
Ja, wir haben uns eher bei Muff Potter und Konsorten gesehen selber. Mhm. Also oder bei Tokotronic oder auch bei Tomte. Was gab's denn noch so an Gitarrenbands, die wir? Ich meine, ich mochte generell viel so Hamburger Schule-Zeug auch. Ich mochte Blumfeld auch und
Ketka und so.
Ich wollte gerade Ketka sagen. Ja, genau.
Ja, Ketka mochte ich auch sehr.
Beziehungsweise But Alive vielleicht wahrscheinlich sogar.
Ja, genau, auch, ja. Genau, stimmt. Wir waren einfach auch sehr deutsch-punk geprägt tatsächlich im Urkern. Ja. Ich weiß noch, dass eben dieser Trend für deutsche Rock-Pop-Bands, dass der uns auf jeden Fall sehr geholfen hat. Also der Juli und Silbermond und Wir sind Helden, die waren kurz vor uns da und haben sozusagen die Türen geöffnet. Also und da war es dann für Major Labels auch okay zu sagen, wir signen hier mal eine Band, die sind melodiös, aber die sind auch irgendwie, haben auch irgendwie Punk-Energy oder das ist irgendwie ein komischer Hybrid. Und damit weiß ich, also damit haben wir sicherlich auch Leute ein bisschen angefahren mit oder überfordert, also mit Perfektion und Panik und Lüg mich an und solche Dinger sind da ja drauf. Ich muss sie ja auch gerade nochmal alle üben. Und
für die Tour,
gemerkt, okay, das mit dem Geschrei ist auch eine andere Nummer jetzt für mich als früher. Muss man gut dosieren sozusagen. Aber das hat, glaube ich, schon ein paar Leute, die eigentlich aus diesem, also die erstmal bereitwillig dahin gehört haben, weil sie dachten, ah, das ist ja jetzt ist ja noch eine neue Band dieser Art und so. Und dann kam aber sowas. Ja, aber ich glaube, vielen hat es eben auch gerade gefallen, weil es eben eine Spur zu doll war und trotzdem auf MTV lief und auf 1 Live und so. Also das wurde schon sehr viel so gesendet in der Zeit, so auf verschiedenen Kanälen. Und ich glaube, das hat viele Leute überrascht und auch viele Leute, die so aus einer ähnlichen musikalischen Ecke kommen wie wir, die so sich wahrscheinlich einfach gefreut haben, dass sowas möglich ist. Also, dass man so auf die Kacke hauen kann und trotzdem phasenweise so im Formatradio damit auch sein kann und so. Es ist bis jetzt so, dass wir nie so einen krassen Hit hatten. Aber wir haben so, ja, gerade durch die erste Zeit, in der das eine unheimliche mediale Power hatte, haben wir sehr viel Publikum damals gewonnen. Und das sind sehr viele Leute, die uns, glaube ich, auch von damals irgendwie treu geblieben sind.
Ja. Wir haben das schon mal in anderen Folge bei uns auch schon mal angesprochen, das Thema, Mike. Da haben wir es, glaube ich, Studentenmusik getauft. Zumindest war das etwas, was ich immer so empfunden habe. Also 2004 war ich noch relativ jung. Und das für mich war Studenten immer so die nächste Stufe nach der Schule. Und man hat halt immer euch und halt auch Wir sind Helden und Mia und all diese Bands, die deutschsprachige Rockmusik gemacht haben, halt auch immer in diesen Formaten gesehen. Ne? Rock am Ring, wenn es übertragen worden ist bei MTV oder Campus Invasion oder keine Ahnung. Das waren immer so diese jungen Erwachsenen im Publikum und die jungen Erwachsenen auf der Bühne und das war irgendwie so die gemeinsame Crowd und für mich waren das immer Studenten. Für mich war es immer so sehen Studenten aus, das ist die Musik, die hören und so verhalten die sich. Und jetzt ist man natürlich schlauer, sag ich jetzt einfach mal. Aber das, was du schon sagtest, ihr habt durch die Vorreiter quasi dann mit dazu quasi, konntet mit die Welle schwimmen, die ihr da hattet gerade.
Ja, also du hast tatsächlich auch recht. Also Nico und ich, wir kamen gerade aus dem Studium. Also
da war ich ja gar nicht so falsch, aber ist
ja
super.
Ja, also ich war da irgendwie 23 und so und hatte ein paar Sachen probiert. Ich war für Germanistik eingeschrieben in Berlin, war auch überhaupt nicht mein Ding und so. Und dann kam der Plattenvertrag, habe ich mich sehr drüber gefreut. Also war ich sehr froh drüber, dass ich nicht an die Uni muss, sozusagen. Ja, ja. Aber der Gedanke ist gar nicht so falsch von dir, glaube ich.
Wenn wir mal ein paar Jährchen weitergehen, ist dann halt wieder so eine, also ich finde, in der Geschichte von Matzen gibt's so ein paar Sachen, die so ein bisschen skurril sind und die euch aber auch deswegen umso sympathischer machen. Es gab mal es gibt diesen Song namens Porn from Spain 2.
Ja.
Sebastian Matzen mit Callejon, Mille von Creator und KIZ. Wie ist das denn bitte zustande gekommen? Du bist übrigens immer noch das Thumbnail dieses Videos. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist.
Ach, geil. Ja, das ist eben, weißt du, das ist das, wovon ich sprach, dass wir uns in so vielen Genres irgendwie bewegen dürfen. Das macht mich sehr glücklich, weil für mich ist dieses Lied so, wie es entstanden ist, so, was ich da für eine Freude dran hatte, als ich das eingeschrien habe, kann man ja wirklich sagen an der Stelle. Ja, ja. Für mich ist das total authentisch. So, wir hatten mit Matzen in Bochum aufgenommen, in dem Studio Kanal 24. Da war der Ecki, der hat mit uns aufgenommen und der hatte ein halbes Jahr nach unserer Produktion die Band Callejon da Und die hatten dann eben, arbeiteten an diesem Porn from Spain Part 2. Mhm. Und Miller hatte schon zugesagt, KIZ hatten zugesagt. Und die fragten dann so, Ecki, fällt dir irgendjemand ein, der so Deutsch singt und so rumbrüllen kann? Und dann meinte er, ja, wir Matzen, die waren ja gerade hier und so. Und ich glaube, Kai Ron waren erstmal gar nicht so begeistert. Wie so, hä, das ist doch, weiß ich nicht. Und dann haben die, glaube ich, nochmal so Perfektion und so ein Zeug gehört. Und dann so, Und dann haben die mich gefragt. Und dann meinte ich irgendwie, ja, schick mal rüber. Fand den Song sofort super. Hab dann auch meine Zeilen selber getextet. Ja, ich liebe das immer noch. Also ja. ich werde auch erstaunlich oft irgendwie drauf angesprochen. Und das ist auf jeden Fall so ein Lied, das macht sich gut in meinem Lebenslauf, finde ich. ich bin da irgendwie stolz drauf, glaube ich. Ja. Ja, ich finde das gut.
Ja. Es ist halt auch, also das sind so Sachen, ich kannte den Song halt immer auch, aber mir war halt dann einfach nie so richtig bewusst, dass du da mitgewirkt hast. Mhm. Und als ich das dann gesehen hatte, dachte ich so, Moment. Hä, wieso? Aber okay, krass. Also das fand ich halt dann wiederum super sympathisch. Und wenn wir jetzt zu der nächsten Geschichte gehen, ich bombardiere dich mit so ein paar Trivia-Sachen, die du bitte kommentieren musst, gibt es ein Jahr später den Film Systemfehler, wenn Inge rockt.
Wenn Inge tanzt.
Bitte?
Wenn Inge tanzt.
Wenn Inge tanzt, genau.
Wenn schon denn schon.
Ja, wie ist es denn dazu gekommen? Also, und ist das heute eigentlich noch ein Thema, dieser Film?
Ja, werden wir auch immer mal drauf angesprochen. Das ist halt, dazu fällt mir eine andere Geschichte ein, weil dieser Wenn Inge tanzt Film ist ja einfach ein Teenie-Film so.
Ja.
Das hat ein Freund von uns gedreht, der Wolfgang Groß, der hat Regie geführt, der ist da auf uns zugekommen und meinte irgendwie, das würde in eine Szene gut passen, das lässt sich gut reinbauen, irgendwie lasst die Musik an von euch und kurze Sequenz mit dem Hauptdarsteller, der dann irgendwie bei eurem Konzert gefilmt werden könnte. Und ja, klar, machen wir. Dazu kurz. Man merkt dann aber auch jetzt noch, eben werde ich ab und zu angesprochen von Leuten, die diesen Film halt als Teenies gesehen haben und deswegen auf uns aufmerksam wurden und so und dann mal ein bisschen gehört haben und unsere Musik ist ja nicht, die wird ja nicht, da musst du ein bisschen nachsuchen, glaube ich, mittlerweile. Also es ist nicht so, dass das, weißt du, das läuft jetzt nicht alles im Radio. Mhm. Oder unsere Videos haben nicht ultra viel Klicks oder so. Das ist so, muss die Band, glaube ich, entdecken, um auch die ganzen verschiedenen Facetten so zu checken und so. Und es gibt aber so ein paar Stationen, eben wenn Inge tanzt. Und neulich war ich auf dem Geburtstag von einer Freundin, die ist ungefähr so alt wie ich. Und da waren halt total viele Kinder. Also es war so auf dem Nachmittag. Und dann saß ich so am Tisch und wollte eigentlich gerade gehen. Und dann fragte mich so, ja, willst du nicht noch einen Teller Kürbissuppe? Und dann bin ich so, ja, nehme ich. Und dann setzen sich so lauter Kinder um mich rum. Und auf einmal war ich so der einzige Erwachsene in der Runde und gucken dann so. Und dann sagte meine Freundin irgendwann zu denen, ach, das ist Sebastian, der hat übrigens Vicky gesungen. Also Titelsong zur Serie, also die Neuauflage. Ja. Und ey, ich habe noch nie so viel Respekt bekommen wie in diesem Augenblick. Die wollten das nicht glauben.
So geil.
Mit riesen Augen haben die mich angeguckt. Das war herrlich.
Ach, schön.
Wunderschön, ja.
Hast du denn das Gefühl, oder kannst du es beurteilen, ob ihr damals, oder wer hat mehr von dem Film eigentlich profitiert und dass ihr mitgemacht habt? Hat die Band mehr profitiert oder hat der Film, dass ihr da mitgemacht habt?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das hat sich ganz gut bedingt. Einfach, also es war, glaube ich, für alle cool, weil es einfach passend war. Hm. Also ich glaube, das Bild, was in dem Film gegeben wird für das, was es halt ist, ist halt auch ein leichter Teenie-Film.
Ja.
Ich glaube, da haben wir gut reingepasst und der Film war jetzt an den Kinokassen gar nicht so krass, aber im Nachhinein wurde er oft gekauft und oft gestreamt und so. Also im Nachhinein wurde er noch richtig erfolgreich. Mhm. Da freuen sich am Ende alle drüber.
Ja, meine Freundin hatte mir den letztens gezeigt. Ich kannte den vorher wirklich gar nicht, nie davon gehört. Und dann meinte sie so, hey, wie, du kennst Systemfehler nicht? Müssen wir gucken. Ist okay. Und sie hatte mir gar nicht erzählt, dass ihr einfach da mitspielt. Und haben wir uns den angeguckt und ich dachte, das ist ja, also weißt du, so Sachen, da stößt du dann irgendwie 10 Jahre später drauf und denkst so, hey, wie kann das denn an mir vorbeigegangen sein? Aber auch, dass der, ich weiß nicht, ob der Darsteller wirklich auch singt oder gesungen hat. Aber ja, der performt ja, glaube ich, auch einen Rise Against Song und so. Und das, also ich fand den Film auch ziemlich cool. Also kann man sich auf jeden Fall gut angucken.
Ja, der singt doch da auch so einen Offspring-Song und so zwischen.
Ja, genau,
irgendwie. Hat schon alles.
Ja. Jetzt ist es so, ihr habt ja dann irgendwann auch endlich mal eure eigene Nummer 1 gehabt. Wir haben ja vorhin mal über Charts gesprochen mit Hollywood. Und es gab aber auch mal eine Zeit, so Mitte der 2010er, wo du auch so eine kleine Krise, sage ich jetzt mal, hattest. So das Gefühl hattest, dass ihr als Band so ein bisschen überholt werdet von, sag ich mal, der neuen Welle. Das ist so eine Thematik, die hast du schon vielfach angesprochen. Aber das ist so, wenn man das Bigger Picture vielleicht mal zieht, ich weiß nicht, ob du das Buch von Judith Holofernes von Wir sind Helden gelesen hast, Die Träume anderer Leute.
Ja, ich hab's nicht ganz gelesen, aber ich fand einige Kapitel auf jeden Fall sehr interessant. Dazu muss ich sagen, es ist selten leider bei mir zurzeit, dass ich ein Buch durchlese. aber es hat mich total interessiert und ich glaube, ich weiß ungefähr, worauf du gleich hinaus willst.
Ja, also ich, wenn du einfach mal, oder ich fand es irgendwie, boah, spannend ist in diesem Kontext total das schwierige Wort, aber einfach, dass du auf der einen Seite diese ganzen wunderbaren Bands hast und irgendwann realisierst so, hey, die Menschen dahinter, denen geht's im Zweifel auch echt oft gar nicht so gut. Und das ist halt gerade in dieser Schiene auch immer mal wieder aufgefallen. Also die Judith beschreibt da natürlich auch viele Sachen, die für sie auch als Frau in der Branche halt sehr hart waren. Und dann gibt's natürlich auch den Nikolaus Müller von Jupiter Jones zum Beispiel. Aber auch du, der halt auch irgendwie eine echt schwierige Phase so hatte. Ist das etwas, wo du glaubst, dass das einfach auch diese Branche mit sich bringt? Oder vielleicht auch einfach die Branche in Deutschland?
Ja, ich glaube, das ist erstmal prinzipiell für alle so, die irgendwie lange Dinge machen, mit denen sie in die Öffentlichkeit gehen, dass es immer mal Zeiten gibt, in denen man kämpfen muss, ob mit sich selber, ob irgendwie mit, ob man sich ja relevant genug fühlt oder was auch immer. Und dann ist es auch noch so, dass wir Rockmusik machen und das war halt 2005 in deutscher Sprache ziemlich heiß so und ich habe das Gefühl, es kommt langsam zurück, aber da gab es schon lange auch eine Durststrecke so gefühlt. Also das hat war lange Zeit eben nicht der heiße Scheiß. Und das hat uns aber nicht gekümmert, merke ich jetzt auch so, wenn ich drüber rede. Wir haben das einfach, glaube ich, wenn man einen Vergleich zieht, ist natürlich anders, aber AC/DC haben einfach durchgezogen. Ja. Und ich glaube dann eben auch am Ende authentisch gewinnt. Also wenn du es selber fühlst, wenn es aus dem Bauch kommt, wenn es sich gut anfühlt, dann wird das schon. Und ja, bei mir hast du jetzt ein paar verschiedene Sachen angesprochen. Also ich weiß noch, dass tatsächlich so um 2010, da gab es uns 5 Jahre und dann haben wir erstmal einen ziemlichen Raketenstart so für unsere Verhältnisse hingelegt und waren auf einmal so in der Riege dieser deutschsprachigen Alternative Bands, waren wir da voll am Start so. Und dann kamen Sachen wie, keine Ahnung, Casper, Kraftklub oder wo eben dann auch nochmal mit deutscher Sprache anders umgegangen wurde und die wurden dann halt so richtig krass erfolgreich. Was ich denen aber auch immer gegönnt habe, das kann ich wirklich vom ganzen Herzen sagen. Ich hatte aber schon mit mir manchmal auch zu kämpfen, eben mit dieser Frage, ist das überhaupt, will das überhaupt irgendjemand hören oder ist das relevant, was du tust und so. Und da bin ich Gott sei Dank komplett von weg. Auch mittlerweile, es ist ja jetzt auch schon wieder 10 Jahre vergangen.
Ja, Wahnsinn, ne?
Genau, und das ist irgendwie das Schöne am Älterwerden. Ich muss mich überhaupt nicht mehr mit irgendwem messen. So. Also es bringt, also ich habe einfach gelernt, dass es überhaupt gar niemandem was bringt und am wenigsten mir selber. Und man bringt halt Platten raus. Das letzte ist wirklich das letzte Album erstaunlicherweise einfach auf 1 gegangen, was wir einfach noch nie hatten in der Bandgeschichte und was ich auch toll anfühlte, weil wir die Platte zum ersten Mal selber rausgebracht haben einfach. Und das ist dann, ja, da haben wir schon sehr gefeiert an dem Tag so, weil das ist dann auch, wenn man das so lange macht und so und auch wenn das nur die Charts sind, gut, dir sind die ja scheinbar auch wichtig. Aber das sollte auch nicht das Nonplusultra sein, so, ne? Das ist, das hat uns schon sehr, sehr glücklich gemacht einfach. Und dann hatte ich aber auch andere Phasen, wo ich eben so Angststörungen entwickelt habe. Und das war tatsächlich noch ein Zacken schärfer, also auch gefährlicher für die Band am Ende, weil ich so, das ist jetzt auch so ungefähr 10 Jahre her, gar nicht so genau wusste, ob ich das denn schaffe, auf die Bühne zu gehen, weil ich habe wahnsinniges Lampenfieber entwickelt. Ich habe in der Zeit dann auch total krasse Panikattacken irgendwie gehabt und konnte das als erstes überhaupt nicht einordnen und habe dann irgendwann auch schon gemerkt, das hängt natürlich auch mit dem Druck zusammen, weil das war im Rahmen einer Veröffentlichung und da hatte ich unheimlich hohe Erwartungen an mich und an uns und dachte so, jetzt muss das aber mal richtig erfolgreich werden und keine so ungesunde Gedanken, ne? Und darüber hinaus habe ich irgendwie auch ungesund gelebt, irgendwie zu viel gesoffen und habe nicht so richtig auf den Körper gehört und so. Und das sind aber Lernprozesse und ich habe dann, was das angeht, keine Therapie gemacht, was ich trotzdem immer wieder auch, also wenn das wieder, ich habe das im Griff gut, wenn ich damit nochmal Probleme hätte, würde ich das auch durchaus machen. Aber ich habe mit ganz vielen Leuten geredet und vielen Kolleginnen und Kollegen und habe gemerkt, wie krass das ist, wie offene Türen ich da einrenne, weil es gibt scheinbar sehr, sehr viele Menschen, die Angststörungen haben. Und es fühlte sich erstmal gut an, dass ich kein Außerirdischer bin, sondern dass das vielen Menschen so geht und dann eben durch die Art Austausch und was ist dein Rezept dagegen und wie machst du das und was kannst du mir raten und so habe ich das dann irgendwie ganz gut hingekriegt und letzten Endes auch durch einen gesünderen Lifestyle.
Hast du zufällig auch die Echt-Doku gesehen? Die
ja, habe ich rauskam? Gesehen. Ja, ja.
Ist halt, ne? Also hast du die Band damals wahrgenommen? So die, wie gesagt, die waren ja kurz vorher, haben sie sich ja dann aufgelöst, bevor ihr eigentlich gestartet seid. War das irgendwie ein Thema für euch?
Ich fand das einfach so krass, dass man in dieser Doku ja schon, die haben ja so Rock am Ring auch und so gespielt.
Ja, ja.
Und also, ich gucke mir das so an und denke, krass, das haben die einfach auch so vor uns schon gemacht und so. Und ich habe das schon sehr interessiert verfolgt, weil ich bei denen irgendwie eben auch diesen Hybrid spannend fand. Du hast zum einen irgendwie schon so ein Gefühl von Bravo-Band, Boyband, aber irgendwie auch mit guten Songs.
Ja.
Also mir hat die Band immer ganz gut gefallen eigentlich. Und aber irgendwas dachte ich, stimmt an denen nicht. Also es war, also so genau, das ist natürlich komisch, wenn man sich dann so auf so ein Boulevard-Niveau auch, also wenn man da so mitmacht. Ob, ja. Also weiß ich ja nicht, ob das, ja, vielleicht war es nicht immer eine bewusste Entscheidung von denen und die wollten ja vor allem einfach auch eine Band sein und das viele Sachen taten mir auch leid, als ich die Doku gesehen habe. Ich dachte so, ja. Oh Mann, das ist, das hätte ich euch anders gewünscht einfach. Also die sind ja in viele Fallen reingelaufen. Ja, aber es ist auf jeden Fall, ich habe es sehr interessiert verfolgt und würde mich auch irgendwie freuen, wenn die nochmal was machen würden.
Du weißt aber nicht mehr. Das ist ja quasi gerade auch so, also neben, wenn man so will, Oasis und Linkin Park, ich sag mal, in Deutschland ja eigentlich so kurzzeitig das heiße Thema gewesen, kommen echt nochmal wieder oder nicht, ne?
Ja. Ja, also ich habe keine Ahnung, wirklich okay. Nicht. Weiß nix.
ja, kommen wir auf jeden Fall mal jetzt in die Gegenwart, in die wirkliche Gegenwart, so ein bisschen auch in die Zukunft. Ihr habt ein Weihnachtsalbum geschrieben. Ja. Und das ist einfach mal die Weihnachtsplatte genannt. Und Lin, möchtest du gerne mal sagen, was deine Gedanken zu Weihnachten
sind? Das ist so gemein. Das ist so gemein,
weil er war so lange still. Ich habe dich so lange
jetzt ausruhen. Er meinte zu mir heute noch, Sebastian, hör mal,
kannst du mal. Dein Lieblingssong.
Ja, pass auf. Er schreibt mir heute halt auch einfach so, ja, hör mal, hier wegen dem Podcast kannst du mal in die Weihnachtsplatte von Matzen reinhören. Und ich habe mir das so echt so, boah, Leute, also ich will euch vor allem nicht zu nahe treten, aber ich bin wirklich ein Mensch, der mit Weihnachtsmusik so gar nichts anfangen kann. Ich bin auch so ein richtiger Grinch, was Weihnachten angeht. Ich weiß das Zusammensein sehr zu schätzen mit meiner Familie, aber dieses ganze Weihnachtsthema darum macht mich meistens immer ein bisschen kirre. Ich muss aber sagen, und das ist so ein bisschen the benefit of the doubt oder so, wie man so schön sagt, für mich klang das wie eine Weihnachtsplatte für Menschen, die eigentlich keinen Bock auf Weihnachten haben. Deswegen konnte ich irgendwie dann doch wieder auf einer gewissen seltsamen Art und Weise wieder mit den Songs relaten, weil halt irgendwie, das wirkte irgendwie so, ja, okay, teilweise wird auch so ein bisschen über dieses Chaos, über diesen Stress, über dieses ganze Thema Weihnachten auch so ein bisschen nicht nur so, ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ein bisschen kritisch mit beäugt. Das fand ich eigentlich ganz nett. Das fand ich mal ein schöner Touch in die andere Richtung, weil normalerweise ist Weihnachtsmusik immer, uns geht super, es ist alles klasse, lächeln und weitermachen, so nach dem Motto. Also, ja, Fand ich ein interessantes Hörerlebnis, sag es mal so.
Ich würde es total gerne als Sticker auf die Platte rauf machen. Die Weihnachtsplatte für alle, die keinen Bock auf Weihnachten haben. Finde ich richtig gut.
Mach, hast meine Permission, mach drauf.
Schreib auch deinen Namen drunter.
Alles gut, selbst wenn nicht, aber ich fühle das. Alles cool.
Ja, aber so genau das, also man macht ja immer die Platten, die man auch selber hören will. Und ich muss schon zugeben, dass ich ein, ich bin kein besonders gläubiger Typ, aber ich mochte immer den Vibe um Weihnachten. Irgendwie Lichterketten-Vibe und Weihnachtsmärkte, ja, und Schnee und den Kitsch auch so ein bisschen und so. Und ich mag auch die, ich mag ein paar deutsche Weihnachtslieder gerne und vor allem so diese Crooner-Sachen von Sinatra und Co., die höre ich einfach wirklich dann gerne ab. Anfang Dezember geht's los. Aber ich finde das eben interessant, wenn sich Dinge vermischen. Also wenn Leute eine Weihnachtsplatte machen, die von denen man das eigentlich nicht erwartet. Also letztes Jahr hat, glaube ich, Andrea Berg eine gemacht. Helene Fischer macht dann immer viel, glaube ich. Und du hast vor allem in diesem Schlagerbereich hast du viele Leute, die da raushauen. Und es gibt aber selten mal was von einer Rockband. Also und dann, genau. Also ich habe mich damals gefreut, als die Toten Hosen eine gemacht haben, die Roten Rosen.
Weihnachtsmann vom Dach.
Ja, genau, super. Und dann die von Bad Religion, da habe ich mich drüber gefreut, weil das eben so Weihnachten nochmal anders gezeigt hat von Leuten, die scheinbar auch irgendwie Freude an Weihnachten haben, aber nicht immer die gleichen Lieder hören wollen. So, und ja, Broilers haben auch eine gemacht, habe ich gesehen. Und ich irgendwie, auch da war das ja nicht so, dass wir das so bewusst geplant haben. Wir haben irgendwie halt letztes Jahr erstmal ein Lied gemacht und dann dachte ich, ja, vielleicht schreibe ich noch ein paar mehr. Hab mit meiner Freundin Lisa, die auch bei uns Keyboard spielt und singt und so, die hatte auch Freude dran gehabt und dann haben wir total viele Weihnachtslieder einfach geschrieben. Letztes Jahr zur Weihnachtszeit und dann waren die auf einmal da. Und dann, was machen wir jetzt?
Also die war, aber auf, wann habt ihr das aufgenommen? Habt ihr das jetzt im Sommer dieses Jahr irgendwann aufgenommen oder so?
Im Frühling haben wir es aufgenommen.
Und das habe ich mich nämlich gefragt, weil letztendlich, klar, das muss ja jetzt irgendwie fertig sein und das muss ja auch gepresst werden und so, damit es dann irgendwie, also am 6.12. passend zu Nikolaus, ne, kommt das Album ja raus.
Genau.
Das muss ja dann irgendwann auch fertig gemacht werden. Und das, also ich habe gestern reingehört, ich habe heute Morgen noch mal reingehört und ich mag es wirklich, wirklich gerne, aber ich musste mich erstmal noch so ein bisschen reinzwängen in dieses, okay, ja, wir reden jetzt und wir hören jetzt Weihnachten und ich sitze jetzt gerade im Büro am Computer und habe noch einen Arsch voll zu tun, so, aber der Sebastian singt mir jetzt so ein bisschen vor, wie schön es irgendwie am Kamin ist oder mit Glühwein in der Hand oder so. Ich habe es halt noch nicht so richtig fühlen können. Aber wie, ja, muss das denn sein, wenn du dann im Frühling da sitzt und über solche Themen singst?
Ja, das war erstmal okay, weil als wir anfingen aufzunehmen, das war noch im März, da schneite das noch. Und da war wirklich, alles war durcheinander in uns. Da wollten wir dann schon wieder fast Geschenke kaufen, sozusagen. Und dann, als es in den April reinging, da wurde das Wetter auch tierisch gut auf einmal. Und dann wurde es ein bisschen merkwürdig. Genau, und dann haben wir uns aber versucht, da reinzudenken und haben da auch schon, denken eigentlich seit dem Frühjahr so, oh geil, dieses Jahr Weihnachten, da freuen wir uns schon, unsere Platte zu hören und den Vibe dann auch so richtig zu fühlen. Also, weil Vorteil war natürlich, dass die Stücke zur Weihnachtszeit geschrieben wurden. Also da ist der Vibe dann auf jeden Fall drin. Und dann, ja, im Frühjahr mussten wir uns hier und da ein bisschen schubsen. So, jetzt fühlst du auch mal. genau, aber ja, also langsam bin ich auch so weit. Also ich kann das schon verstehen, dass das, dass euch das auch noch ein bisschen schwer fällt, in die Stimmung zu kommen. Aber jetzt so mit dem Wetter, so langsam geht's los.
Es gibt den einen Song, Weihnachtslichter. Und ich bin mir nicht sicher, ich frage es jetzt aber einfach mal, ist der zufällig in irgendeiner Form inspiriert von Streets of London von Ralph McTell oder ist es einfach nur ein Zufall, dass das mir irgendwie ein bisschen bekannt vorkommt?
Oh, das ist aber ein schöner Vergleich. Nicht bewusst.
Okay.
Man weiß ja immer nicht, ich mag das Lied total.
Ja, ja.
Nee, das da habe ich nicht dran gedacht jetzt bewusst.
Weil ich habe den nämlich gehört und ich dachte, oh, das so die Gitarren und auch so ein bisschen die Gesangsmelodie und so, das ist hat immer so einen kurzen,
oh, also ich weiß, so einen kurzen,
ja, Vibe, wo du dachtest, so, boah, das also, ne, also gar nicht mal in dieser Richtung so, das haben die geklaut, sondern vielmehr so, ah, das ist voll die schöne Referenz, weil es auch so ein Song, den habe ich in der Schule halt einfach kennengelernt, weil mein damaliger Englischlehrer den halt vorgespielt hat, damit wir halt einfach besser Englisch lernen. Und da habe ich irgendwie auch nur so sehr gute oder sehr schöne Erinnerungen dran. Aber ja, hätte ja sein können.
Ja, nee. Also freut mich aber. Ich finde, das ist, macht schöne Welten auch bei mir auf, wenn du das sagst. Das ist ja cool. Ja. Ja, ich meine, wir wollten da auch generell so auch bei dem Lied so auch ein bisschen, glaube ich, da auch das Melancholische so zeigen, was ja auch für auch bei Einsame Herzen oder so bei dem Lied da ja auch ist. So, dass Weihnachten für viele einfach auch scheiße ist. Also weil die eben nicht dieses Privileg einer intakten Familie haben oder auch gar kein Zuhause haben im schlimmsten Fall. Ja. Und alle sitzen da irgendwie vorm Kamin und machen einen auf heile Welt und genau, es gibt einfach sehr viele unglückliche Menschen, die an diesen Feiertagen überhaupt nicht wissen, wohin mit sich. Und ich finde, das ist eben auch was, das kann man auch erzählen. Das gehört auch dazu. Und so sind wir genau so an ein paar so Themen auch rangegangen. So, was erzählen Matzen in dem Kontext sozusagen.
Und fand ich aber auch schön, genau bei dem Einsame Herzen tatsächlich. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, der Song. Weil das ein Thema ist, was halt wirklich, ja, unterrepräsentiert ist für dich. Zumindest wenn es um Weihnachten geht und wenn man sagt, okay, das sind auch Leute, die haben vielleicht nicht das Glück einer großen Familie oder eines großen Klüngels, der sich dann zusammentrifft und dann gemeinsam feiert. Ne? Deswegen sage ich, Weihnachtsmusik für Menschen, die kein Weihnachten mögen.
Ja, und und dann gibt's ja auch die, die eine Familie haben und das, die ganze Vorweihnachtsstimmung, die bauscht sich so unglaublich auf und die Erwartungen sind so hoch an das heilige Fest, dass das eigentlich alles nur schief gehen kann. Und dann kriegt man sich doch in die Haare und das ist alles total furchtbar und alle heulen. Ja, und das ist dann auch, gehört dann auch dazu. Auch das wollten wir erzählen. Ja.
Kennst du Familie Heinz Becker zufällig?
Ey, wir gucken sie jedes Jahr.
Ja. Ja.
Weihnachten ist reine Nervensache. Genau. Mit dem Stefan.
Das ist so herrlich. Lynn, kennst du das auch zufällig?
Ja, ich kenne das, weil meine Oma das immer früher geguckt hat. Ja. Die fand das zum Schießen. Ja, ja.
Ja. Das ist das. Ihr seid ja quasi ein Familienunternehmen und eine Familienband, weil letztendlich ja drei Matzens bei Matzen spielen. Feiert ihr gemeinsam Weihnachten oder sagt ihr, boah, wir haben das ganze Jahr quasi über miteinander, ist auch mal gut, wenn man dann für sich ist?
Ist immer unterschiedlich. Dieses Jahr feiern wir nicht zusammen. Mhm. Dieses Jahr ist Sascha bei seiner Familie in Wien. Mhm. Der ist ja einfach nach Wien gezogen irgendwann und hat da Frau und Kinder. Johannes und Nico bleiben im Wendland und ich bin dieses Jahr in Berlin. Wir werden aber auf jeden Fall, und das finde ich auch eigentlich genauso wichtig wie Weihnachten selbst, sind halt diese ganzen Weihnachtsfeiern im Dezember, die man mit Freunden hat. Ja. Das sind ja immer herrliche Ereignisse und auch Gründe, sich mal schön einen reinzusemmeln mit Freunden und das mochte ich eben auch schon immer. Also ob man sich einen reinsammelt oder nicht. Also ich mag einfach diese Verbundenheit, auch dieses, sagen wir mal, man kommt ja in so eine melancholische Endjahresstimmung, auch wegen dem Wetter und so. Und man kann das Jahr so langsam loslassen. Und das mit Freunden zusammen so zu machen und auch zu resümieren und so, das hat mir immer gut gefallen. Also dass man so sagt, so und wie war's bei dir? Und jetzt lassen wir das mal ruhen und ist dann auch mal gut. Jetzt kann man mal Füße hoch sozusagen.
Hast ja oft auch, dass du dann irgendwie Leute triffst, die du seit Jahren nicht mehr gesehen hast und irgendwie ist es dann immer so um Weihnachten rum, weil dann alle plötzlich irgendwie nach Hause kommen oder so. Also ich mag das auch total. Bin auch gar kein Fan davon, dass man so durch die sich den tierischen Stress da irgendwie fährt und aber ich habe das Pech, ich wohne mit meiner Freundin in Hannover, sie hat Familie im Osten der Republik und ich habe die im Westen, das heißt, wir müssen sowieso an Weihnachten hin und her fahren. Wieder mal so eine Management-Sache, dass das möglichst stressfrei bleibt, aber schauen wir mal.
Das kommt mir noch sehr bekannt vor, was du da erzählst. Man will dann auch alle irgendwie zufriedenstellen. Genau. Ne? Und du musst dann überall mal auftauchen. Und davon sind wir jetzt endlich mal weg. Wir sagen dann jetzt so, also nächstes Jahr feiern wir wieder zusammen. Und dieses Jahr macht aber jeder sein Ding. Und das ist, ich sag, das funktioniert auch gut. Kannst du auch gut machen. Aber das erklärt man den anderen, ne?
Ja, eben, am Ende, aber ohne Scheiß, man muss ja auch mal Zeit für sich haben. Also und wenn ich dann, wann dann sonst? So frei übersetzt.
Ja.
Du Sebastian, das war richtig schön. Vielen Dank, dass
du... Wir sind schon ganz schön eine Weile am Quatschen hier, merke ich gerade, ne?
Krass, ne? Das geht auch immer sehr, sehr schnell. Und ich muss auch immer, wenn ich dann auf die Zeit gucke und sehe, was ich alles auf meinem Notizblock habe und was ich gerne alles noch fragen will, muss ich mich immer sputen, dass ich ja nichts vergesse. Aber ich glaube, wir haben soweit alles, was mich brennend interessiert hat. Lynn, du bist ja heute so ein bisschen raus, einfach krankheitsbedingt. Du siehst auch echt...
Dankeschön.
Kannst ein Bett kann man so sagen. Kannst ein Bett gebrauchen. Einfach, um dich mal ein bisschen aus der Schussbahn zu nehmen und zu entschuldigen.
Ich finde, du hast dich gut geschlagen.
Ja, ich habe mich auch gut geschlagen, denke ich. Aber jetzt langsam schlage ich mich nicht mehr so gut. Also
ich
verstehe, worauf der Mike hinaus möchte.
Ruh dich aus.
Aber bevor wir die Folge hier schließen, natürlich, du hast es schon selber angesprochen, Sebastian. Wir haben eine Spotify-Playlist und da packen wir immer Songs drauf, die wir gerade irgendwie gut finden oder immer gut fanden und wiederentdeckt haben oder was auch immer. Und ja, Sebastian, du als Gast darfst natürlich anfangen. Du hast ja im Vorfeld gefragt, so hey, ist es cool, wenn ich irgendwie ein paar ältere Schätze mitbringe? Ja, auf jeden Fall, also bitte.
Genau, also ich würde mal anfangen mit Bad Religion. Das ist wahrscheinlich die amerikanische Punkband, die ich am häufigsten gehört habe, also die ich auch jetzt noch liebe. Hm. Und die Platte Generator, die kam, glaube ich, 91 oder 92, und die habe ich da auch schon gehört. Also die hat eine Freundin von meinem großen Bruder, wie das früher so war, ihm auf Kassette mitgegeben. Und ich habe dann dieses Tape halt wirklich so lange gehört, bis es einfach kaputt war. Und der erste Song, Generator, den würde ich gerne auf die Liste nehmen. Mhm. Der ist einfach auch für mich, was so musikalische Bildung angeht, total wichtig, weil ich diese Melodien von Bad Religion einfach total liebe. Und ich finde das im Zusammenhang mit eigentlich ziemlich, ja, schon aggressiver Punkmusik ziemlich einmalig. Also dass diese raue, schöne Stimme in Verbindung mit diesen Melodien und dieser krassen Musik, die löst was sehr Einmaliges in mir aus. Genau, deswegen würde ich den auf jeden Fall schon mal nehmen. Mhm.
Mach gerne weiter.
Ich hätte dann noch zwei Bands aus Sacramento. Und zwar die von mir vorhin erwähnten Deftones. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken. Die habt ihr ja bestimmt schon in eurer Liste, ne?
Muss gar nicht unbedingt. Muss ich selber gucken. Aber hau einfach mal raus.
Weil wenn ihr Be Quiet and Drive Far Away noch nicht drin habt, würde ich den reinnehmen.
Sehr gerne.
Weil einfach, ja, das ist diese Band hat mich einfach auch so geflasht. Und ich muss da nur kurz erzählen, dass ich, also früher, als es einfach noch kein YouTube gab und man Bock hatte, sich Konzerte anzugucken, da mussten wir halt nachts wach bleiben und WDR Rockpalast gucken, mhm, und Sachen aufnehmen. Und da lief ein Konzert von den Deftones vom Bizarre Festival, was es leider nicht mehr gibt, von 1998. Das kann man sich mittlerweile auf YouTube angucken. Die Deftones spielen im strömenden Regen. Und das ist für mich die Bibel des Konzertes. Also es geht nichts für mich darüber. Es ist das Allerbeste, was man sich an Live-Performances angucken kann. Mit Abstand. Und da spielen sie halt auch den Song von der Around the Fur. Das war auch die Zeit zu dem Album. Und da möchte ich an der Stelle nicht nur das Lied empfehlen, sondern, also ich denke mal, eure Hörerinnen und Hörer kennen eh alle die Deftones, aber dieses Konzert, Wahnsinn. Und dann würde ich noch von der Band Far, F-A-R, auch aus Sacramento, sagen die euch was?
Ja.
Weil für viele ist es irgendwie so ein Geheimtipp und ich dachte, ich mache so ein Schlaumeier-Ding hier, dass ich irgendwie bei den Nerds punkten kann. das Stück heißt Water in Solutions, wie das Album auch. Gibt es auch auf Spotify, habe ich extra geguckt. Und das ist ein Stück, was mich eben in meiner Adoleszenz, in der frühen, sehr geprägt hat, auch was Kraft und Melodien angeht. Und Dave Sardi hat's produziert, von dem mag ich den Sound sowieso total. Der hat auch so Sachen wie Jet dann später produziert, also mhm, Are You Gonna Be My Girl und so dieser Sound. Also der hat Rock, sehr guten, stilsicheren Rock-Sound. So, und das Stück Water and Solutions ist einfach ein richtig, richtig guter Emo-Song. Und ja, für mich und die Musik, die ich so mache, war der sehr wichtig.
Cool, schön. Lynn, mach du gerne weiter.
Ja, ich fange an mit der ersten Single einer komplett neuen Band, die hier aus Aachen kommen. Ich mag die sehr, sind super lieb und super nett. Und ich war sehr überrascht, wie professionell diese erste Single war. Die Band heißt Dark mit 2K. Die haben ihren erste eigene Single rausgehauen, die heißt Home. Super produziert, super viel Arbeit reingesteckt, das sieht man ihnen auf jeden Fall an und möchte einfach supporten hiermit. Dann eine Band, die ich sehr lange verfolge schon und sehr feier, Thornhill, haben eine neue Single rausgebracht heute, die heißt Nerve. Hat einen unglaublichen 90er Jahre, frühe 2000er Vibe, vielleicht ein bisschen zu viel Boyband für Sebastian, aber die machen auf jeden Fall, ey, ist wirklich lustig, wenn man sich das Video anguckt, der Sänger hat halt diese typischen Hochgel-Frisur von früher, hat er halt. Und ich dachte so, es kann nicht sein, dass das jetzt wieder zurückkommt, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Und als letztes nehme ich von der deutschen Band The Intersphere den Song Anti-Type, weil ich hatte jetzt vor kurzem habe die getroffen quasi, nennen wir es mal so, wovon ich sicherlich in der nächsten Folge noch sprechen werde.
Ja, gerne.
Sehr coole Jungs, hat mir sehr gut gefallen, mich mit dem zu unterhalten und deshalb, Intersphere, Anti-Type.
Finde ich spitzenmäßig, die Band. Ja,
richtig, auch klasse Band.
Ja. Ja, ich habe auch natürlich auch noch drei Songs, tue mich heute ein bisschen schwer, aber ich nehme mal von White Lies, Am I Really Going to Die? Ich bin ja so zuletzt echt voll wieder auf Sachen wie Interpol und so hängen geblieben und ich habe da so eine kleine Playlist für mich, wo halt so Zeug drin ist, was alles irgendwie so ein bisschen düster klingt, aber gleichzeitig auch so tanzbar, so post-punkig und das liebe ich halt total. Deswegen den gerne. Passend dazu auch die Band Ceremony, die ja richtig verrückte Entwicklung genommen haben von Power Violence, also komplett auf die Fresse, aber 40-Sekunden-Songs hin zu so 80s New Wave-Kram, also komplett in die andere Ecke des ist komplett, also es ist wirklich völlig irre, auch Live-Shows von denen zu sehen, wenn die halt einen Song oder mit einem neueren Song beginnen, der halt wirklich in dieser wavigen Phase geschrieben wurde, um dahinter dann einen von diesen Brechern zu spielen und die Leute alle auf die Bühne stürmen und dann stage-diven und ne, sich dann die Zähne einschlagen, so gefühlt. Das ist ein sehr großes Schauspiel, ein sehr schönes Schauspiel. Und deswegen nehme ich einen aus dieser Waving-Phase, aber Vanity Spawned by Fear, der könnte wirklich aus den 80ern sein, ist komplett irre, was die da für einen Sound fahren mittlerweile. Und einen, den ich zuletzt auch viel gehört habe, der gar kein Geheimtipp ist, aber ich liebe den Song, Dream On von Depeche Mode tatsächlich.
Oh.
Ist, weiß ich nicht, das ist so für mich so einer dieser Songs, die irgendwie diesen End-90er, Anfang 2000er so leicht elektronisch, aber doch bisschen rockige, was, also irgendwie, man hört so einen Song und weiß, das ist irgendwie genau da veröffentlicht worden. Und der, das so, wenn ich so eine All-Time-Favorite-Liste an Songs hätte, der wäre da auf jeden Fall mit drauf. Deswegen packen wir den heute mal rein.
Ist auch, der Sänger der Deftones ist auch total krass beeinflusst von Depeche Mode, habe ich immer wieder gehört. Und das checke ich auch irgendwie, wo das herkommt, diese Melancholie.
Deftones übrigens auch beim Hurricane jetzt bestätigt worden. Also vielleicht ein Grund für euch, da auch hinzugehen. Hast du die eigentlich jemals live gesehen?
Ja, ich habe die live gesehen. Ist aber schon ein bisschen her. Es war tatsächlich auch 98 oder 99 auf dem Terremoto-Festival in Hamburg. Cool. Da haben auch Blink 182 gespielt und Placebo.
Geil.
Und die Guano Apes und Tokotronic und viele mehr.
Geil, cool. Geil. Ja, Sebastian, ey, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein richtig schöner Talk, wie ich finde. Und ich wünsche dir bzw. euch natürlich alles Gute jetzt für die Weihnachtsplatte.
Danke.
Die ich definitiv auch allen ans Herz legen kann, die, weil es sind auch keine Cover-Songs, das ist halt auch das Schöne daran. Es sind einfach mal irgendwie 11 neue Songs. Ja. In die Welt der Weihnachtsmusik mal rausgeblasen, die man sich definitiv mal zu Gemüte führen dürfte. Und natürlich auch schöne Weihnachtstage dann im Anschluss. Und ja, dann seid ihr nächstes Jahr auch schon wieder auf Tour. Dann führt ihr nämlich die Matzen-Jubiläumstour ja fort.
Ja, genau. Ja, im Frühjahr irgendwie, genau.
Da gab's, ich glaube, dieses Jahr war schon relativ viel ausverkauft. Weiß gerade gar nicht, wie es nächstes Jahr aussieht, aber
ja, zum Ende hin war jetzt alles ausverkauft tatsächlich. Was und nächstes cool. Jahr sind auch schon, das spielen wir ein bisschen größer und da sind auch schon 3 ausverkauft. Und das ist total schön. Seitdem ich mir keine Gedanken mehr mache um Konkurrenz oder so ein Scheiß, läuft das Ding irgendwie.
Ja, einfach mal also ein bisschen
zurücklehnen. Wollte ich auch noch ganz kurz dazu sagen, einfach, So, alle haben mit sich zu kämpfen immer mal wieder und so, aber im Großen und Ganzen bin ich einfach so glücklich, dass ich das machen darf. Also und weiß auch, dass es ein Privileg ist, weil es gibt so viele Menschen, die so tolle Musik machen und viel zu wenig Beachtung dafür bekommen. Und ich weiß schon sehr, sehr genau, dass das was Besonderes ist, dass man das beruflich machen darf. So. Mhm. Ja, das war mir noch wichtig, vielleicht zum Abschluss. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich das Gespräch mit euch auch sehr genossen habe und ich euch sehr sympathisch finde.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, wo ihr Feedback geben könnt. Instagram, Morkop Podcast oder bei Spotify, wie auch immer. Lasst mal gerne einen Kommentar da und vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Folge mal über das versprochene nicht deutschsprachige Musikthema zu sprechen oder auch nicht. Mal schauen, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Ciao.